Moin Moin und herzlich willkommen hier bei der 9. Ausgabe des Cinematic Smash Brothers. Und in dieser 9. Ausgabe haben wir etwas Besonderes vor, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind diesmal hier nicht in Berlin, sondern ich habe eine kleine Reise unternommen ins schöne Kiel. Wir haben ein kleines Kiel-Spezial oder wie ich auch sehr gerne sage, ein Nordderby vor in der 9. Ausgabe. Und auch für diese Ausgabe habe ich mir wieder drei fulminante Gäste eingeladen. Zu meiner Linken sitzt der... Ja, also wo fängt man an? Er hat in Serien wie Der Landarzt mitgespielt. Er war in dem Filmklassiker von und mit Matthias Schweighöfer, Der Nanny, zu sehen. Und er hat auch noch Gameshow-Erfahrung, denn er war mein schlimmster oder bester Feind, mein bester Feind. Ich freue mich sehr, Jan Thiesen.
Hallo, Henning.
Hallo, Jan. Und mir gegenüber sitzt auch ein großer Filmkritiker, der lange beim kommunalen Kino gearbeitet hat und da zum Beispiel auch Filmbesprechungen in Videoform gemacht hat. Und das ist Michel Posselt. Hallo, Michel.
Guten Tag.
Und rechts von mir sitzt der Medienwissenschaftler und Filmkritiker bei dem, was denn? Falsch?
Nein, ist richtig, ja.
Ist richtig. Der Medienwissenschaftler und Filmkritiker der Studentenzeitung Der Albrecht, und das ist Marc Asmus. Hallo, Marc.
Vielen Dank. Moin, moin. Ich habe das nur noch nie so ausgesprochen gehört, deswegen war ich etwas irritiert. Ich finde das schön, genau. Gefällt mir.
Danke. Okay. Bist du von deiner eigenen, von dir selbst überrascht, sozusagen? Genau. Ich freue mich sehr. Wir haben wieder einige Fragen vor. Wir suchen zum Beispiel passend zu dem Kieler Setting nach dem besten Strandfilm. Wir wollen eine neue Filmparodie schaffen und suchen unter anderem auch den cleversten Heistfilm. Das sind ein paar Fragen, die wir vorbereitet haben. Wer diesen Podcast noch nicht kennt, erkläre ich noch mal kurz. Das ist kein klassischer Filmpodcast, in dem einfach nur zwei, drei Leute so sitzen und ein, zwei Stunden über einen Film quatschen. Hier geht's heiß her. Ich habe drei Kandidaten, die ich gerade vorgestellt habe, hier. Und wir diskutieren Runde für Runde genau solche verschiedenen Filmfragen. Und ich würde einfach sagen, bevor ich noch weiter um den heißen Brei rede, fangen wir doch einfach an mit Runde 1. Round 1. Fight! Und ich hatte es gerade angeführt, und es ist immer so, meine Kandidaten müssen nicht nur Antworten geben, sie dürfen selber auch immer Fragen vorschlagen, die wir hier diskutieren. Und die erste Frage wurde nämlich von Marc vorgeschlagen. Und das ist diese: Welcher ist der beste Surf- oder Strandfilm? Und Jan darf anfangen.
Ja, meiner Meinung nach ist der beste Film, der mit Surfen und Strand zu tun hat, Könige der Wellen, ein fulminantes Animationsabenteuer mit Pinguinen in den Hauptrollen. Und zwar ist aus folgenden Gründen das mein bester Film. Wir haben einen Protagonisten, einen Felsenpinguin, der in dem Film lernt, dass es beim Surfen um mehr geht als zu gewinnen. Die große Surflegende Robbie Nash, den natürlich jeder hier in Kiel kennt, hat den bedeutendsten Satz der gesamten Surfgeschichte gesagt, und zwar: Der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß hat. Und ich glaube, dass dieser Film das wunderbar macht. Der Film ist als Doku aufgemacht, ist deswegen unglaublich witzig, eine besondere Art. Und im Grunde genommen kann man diesen Film gucken, sich eine Pinguina Colada holen und in Ruhe am Strand seinen Abend verbringen. Ich finde, das ist ein tolles Strandfeeling.
Dann Michel.
Ich bin natürlich anderer Meinung als Jan. Denn für mich ist der beste Surf-Strandfilm Forgetting Sarah Marshall mit dem widerlichen deutschen Titel Nie wieder Sex mit der Ex. Darum sag ich es auch lieber auf Englisch. Wer den Film nicht gesehen hat, eigentlich ist es eine Liebesgeschichte oder das Ende einer Liebesgeschichte. Die Hauptperson wird von Sarah Marshall verlassen, und um sie zu vergessen, reist er nach Hawaii. Wen trifft er da? Seine Ex-Freundin Sarah Marshall und ihren neuen Freund, die das Hotelzimmer direkt nebenan beziehen. Und um sich abzulenken, unternimmt er Touren über die Insel, besucht auch einen Surfkurs, ist viel am Strand. Und was mich an dem Film so gereizt hat, ist, dass diese reinigende Wirkung des Meeres sich über ihn ergießt. Also er verlässt die Insel dann, von Sarah Marshall befreit, mit einer neuen Liebe, und hat es auch geschafft, in der Zeit sein Puppet Musical zu vollenden, das dann das Finale des Films darstellt.
Und Marc, du hast die Frage gestellt, was ist deine Antwort?
Ja, ich hatte dabei im Kopf The Shallows. Und zwar deswegen, das ist der beste Surf Schrägstrich Strandfilm, weil er die besten Surf- und Strandfilme in sich vereint. Wir haben den Mensch gegen die Natur, wir haben Nancy, unsere Protagonistin, die Medizinstudentin ist und eine Backstory wohnt hat, und wir haben wunderschöne Strandszenen, wir haben eine starke Protagonistin, die gepaart wird mit Baywatch-esken Kamerafahrten.
Baywatch-esk ist
neuer Term. Da spricht der Kritiker, ja.
Kannst du vielleicht kurz erklären, worum es geht in dem Film? Weil ich weiß es, glaube ich, nicht so ganz, und die Zuhörer vielleicht auch nicht.
Ja, Nancy fährt an einen einsamen Strand in Mexiko. Der Strand ist für sie besonders wichtig, weil ihre Mutter von diesem Strand, die an Krebs erkrankt ist und gestorben ist, von diesem Strand erzählt hatte. Und Nancy befindet sich gerade in einer Lebenskrise, weil sie nicht weiß, ob sie mit ihrem Medizinstudium weitermachen soll oder aufhören möchte. Und als Selbstfindungstrip ist sie auf der Suche nach diesem Strand, hat ihn dann dort gefunden. Es ist ein sehr einsamer Strand, der traumhaft schön ist. Wir haben blaues Wasser. Um an diesen Strand zu kommen, fahren wir durch ein tropisch grünes Paradies. Also da haben wir auch wieder die Farben drin, die dann an Godard, an Rivette erinnern. Also wir haben da auch wieder die Bezüge in die Filmwissenschaft. Also dieser Film greift weit aus. Darüber hinaus haben wir noch Bezüge zu Castaway und wie heißt der eine noch, den Namen vergesse ich immer, 127 Stunden, genau, weil unsere Protagonistin, wie der Film es erwarten lässt, von einem Hai angegriffen wird, der eine Mischung aus der weiße Hai ist. Wie lange darf ich eigentlich reden?
Ja, du könntest langsam, wir könnten ja auch gleich noch ein bisschen dann weiter diskutieren.
Kurze Zwischenfrage, was ist eine Mischung aus der weiße Hai?
Ich habe meinen Satz noch nicht. Okay. Aus der weiße Hai und die mutierten Haie aus The Deep Blue Sea.
Klingt ein bisschen nach Sharktopus, ne?
Also da haben wir im doppelten Sinne diese Mensch-Natur-Gewalt.
Okay, ich glaube, ich würde mal sagen, dass ihr mal anfangen dürft zu diskutieren.
Tja, wir haben verschiedene Genres, das sehen wir ja jetzt schon. Wir haben ich weiß nicht, ich habe The Shallow nicht gesehen, aber das klingt irgendwie nach einem Drama, Fragezeichen. Oder was für ein Genre? Ich meine, ja, jetzt kommt der Kritiker, da muss denn...
Genre sind so eine Sache, Der Film wechselt sein Genre. Am Anfang ist es ein Surffilm, dann wird das zu einem Animal Horror, weil wir diesen unheimlich großen, starken, weißen Hai haben, der unsere Figuren angreift.
Aber ich als gebürtiger Norddeutscher möchte sagen, dass ich das Meer und den Strand eigentlich nicht nur mit Angst und Horror verbinde. Natürlich, die Tiefen des Meeres sind gruselig, da liegt scary shit. Das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist ein Fakt. Aber trotzdem hat das Meer ja etwas Erbauliches, sonst würde es den Menschen ja nichts ans Meer ziehen. Darum finde ich, dass für mich einen guten, jetzt trifft mir ja so ab, jetzt sagen wir immer Meer, eigentlich sollte es ja Surfen oder Strand heißen. Dass einen guten Film, der am Wasser spielt, auf dem Wasser spielt, dass es da eigentlich auch um dieses Erbauliche, Aufbauende gehen sollte. Ja, kann ich zustimmen, ist in meinem Film natürlich auch, der eine also nicht diese leichte
Aufstiegsgeschichte zeigt, die man irgendwie an dem Film vielleicht bemängeln könnte, so irgendwie ein Loser fängt an, bekommt kleine Trainingssessions von irgendeinem Mentorgestalt und wird dann der beste Surfer. Das passiert eben nicht. Auch er bekommt seine Trainingsstunden von einem von einem Mentor, aber gewinnt eben am Ende nicht. Und es kommt wirklich dieses, wir sind eigentlich alle Freunde, wenn wir am Strand sind. Das Einzige, was fehlt, ist, dass sie am Ende kiffen. Muss man irgendwie, das würde dieses gesamte Beach-Feeling irgendwie, diese gesamten Klischees irgendwie abzeichnen, die dann irgendwie mit diesem Strandgefühl, finde ich, verbunden sind. Außerdem hat mein Film eine Oscar-Nominierung.
Für was?
Für beste Animationsfilm. Ging allerdings an Ratatouille. Also Ratten hatten natürlich
schlägt
jetzt...
Schlägt Pinguin.
Ratte schlägt Pinguin, ja. Hat natürlich nichts mit dem Strandfeeling zu tun, ist aber natürlich für die Qualität des Filmes ja doch ein bisschen aussagekräftig.
Aber bei Forgetting Sarah Marshall gibt es, das ist jetzt so die Geheimwaffe, die ich mir aus dem Ärmel schüttel, gibt es diesen klischeebehafteten Surfer tatsächlich, gespielt von Paul Rudd mit einer wunderschönen Strandmatte, der den Surfkurs leitet, in dem die Hauptfigur surfen lernen möchte, um sich zu befreien von Sarah Marshall. Und der einen Nonsens faselt. Also Lebensweisheiten, die kein Mensch verstehen kann, die kein Mensch befolgen kann, die einfach keinen Sinn machen. Und trotzdem hilft er, einfach weil er nicht helfen kann, weil er ihn selber vor die Aufgabe stellt, es zu bewältigen. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man das Klischee berücksichtigt, dass man es würdigt, aber sagt, es aber nicht gleich verteufelt.
Also ich würde sagen, ihr habt alle sehr schöne Strand- und Surffilme gewählt. Ich müsste, glaube ich, ein bisschen mehr hören, warum eure Wahl besser ist als die der anderen beiden Kandidaten.
Was hat denn der Strand bei Forgetting Sarah Marshall jetzt für eine besondere Funktion? Das könnte doch auch in New York spielen zum Beispiel.
Eben nicht. Die Hauptfigur fliegt aus L.A. nach Hawaii, weil er in L.A., weil er in der Stadt nicht rauskommt.
Weil er über die alte Beziehung überwinden.
Genau. Ja.
Man hätte natürlich trotzdem auch nach Utah fahren können oder nach Oregon, muss das natürlich nicht in Hawaii erleben.
Genauso gut könnte man auch aus Könige der Wellen Könige der Pisten machen. Dann könnte es nämlich auch in Utah spielen. Da ist der Strand auch nicht.
Wohingegen The Shallows nur am Strand, an diesem Strand spielen kann, weil das der Strand ist, an dem die Mutter ihr wunderschönes, das sollte jetzt nicht, ich finde, dass man nicht, eine schöne Zeit hatte.
Mhm. Seid ihr schon fertig?
Nee, mir fällt das ein bisschen schwierig, den Shadows anzugreifen, weil ich den halt nicht gesehen habe.
Also ich habe den Trailer noch vor Augen. Sie sitzt auf so einer Boje. Der Trailer ist auch super dramatisch. Sie sitzt auf so einer Boje fest und
ja, genau. Das, okay. Ja, sie wird von diesem Hai angegriffen, kann sich dann auf diesen kleinen Felsvorsprung retten. Felsen, ja. Und ist aber halt, ihr wurde in den Oberschenkel gebissen und der Hai kreist dann immer um diesen kleinen Felsen rum. Und deswegen kann sie sich nicht aufs Festland retten. Dann kommt irgendwann, das ist dann diese Castaway-Anspielung, eine Möwe, die zufällig genauso wie und unsere Protagonistin Nancy auch von dem Hai angegriffen wurde, der einen kaputten Flügel hat. Also sitzt sie, Wilson ist da diese Möwe, die diese Wilson-Motive einnimmt und mit der Möwe spricht sie denn und irgendwann kommt aber die Flut, das heißt, sie muss irgendwann von diesem Felsen runter. Und dann versucht sie über eine Boje, die wiederum zwei...
Ach, die Trailer-Szene. Meter,
genau.
Ja, mir würde das... also was mir bei dir irgendwie das große Problem ist, ist, dass dieser Strand irgendwie nicht so positiv besetzt ist. Also ich sehe bei mir zum Beispiel einen Familienfilm, den man vielleicht guckt und danach selber an den Strand fährt oder vielleicht am Strand war und den hinterher guckt, weil es irgendwie so ein... Wow, das ist irgendwie was Tolles. Ich hab Lust, da hinzufahren. Und man kann natürlich auch den Strand oder so und das Meer irgendwie gruselig aufbauen. Aber ich finde, wenn ich an den Strand denke, kommt bei mir zuerst irgendwie was wirklich sehr Positives. Also wo ich das Gefühl habe, Sonne, also nicht im Dunkeln, außer vielleicht irgendwie in so einer Teenie-Love-Story, wo man irgendwie abends zu zweit am Strand ist. Aber sonst sind das so eine einfach irgendwie starke, schöne Bilder, wo ich mir Cocktails, vielleicht Sangria saufende Leute irgendwie vorstellt, das kommt irgendwie bei mir als Strandbilder. Und
Ja, der Hai steht ja stellvertretend für ihre Angst, beziehungsweise für, man könnte sagen, für ihr Medizinstudium. Sie weiß nicht, ob sie weiter studieren möchte, und Spoiler-Alarm, sie besiegt den Hai natürlich.
Ich höre natürlich weg, ich habe den ja nicht gesehen.
Überwindet ihre Angst, sie studiert weiter. Das Ende ist total furchtbar. Der ganze Film ist nicht gut, aber
davon mal abgesehen.
Das hat nichts mit der Qualität des Strands zu tun. Und
der Strand war sehr sauber.
Guter Strand, schlechter Film.
Aber sie besiegt den Hai, sie überwindet ihre Angst, und deswegen ist der Strand im Endeffekt auch wieder positiv konnotiert.
Meinst du, sie fährt nochmal an den Strand?
Ja, mit ihrer kleinen Schwester.
Würdest du an denselben Strand fahren?
Grausam. Nein, nee, das ich bin nicht mehr hier an dem Strand.
Das passiert in deiner Vorstellung?
Nein, das ist wirklich so. Es gibt noch eine, ich glaube, es war eine Post-Credit-Scene, wo sie dann, die ist unheimlich furchtbar, das ist unheimlich kitschig. Sie ist ja mit ihrer kleinen Schwester da, mit der sie vorher dann geskypt hat oder mit ihrem Telefon schon gesprochen. Und dann haben wir diese eingeblendeten SMS- oder WhatsApp-Nachrichten im Bild, die jetzt, ja, unheimlich kitschig und furchtbar.
Das klingt wirklich danach, als ob das eigentliche Ende gewesen ist, das dann bei Testvorführungen durchgefallen ist. Und der Regisseur hat es aber noch reingeschnitten. Ja.
Ich würde die Runde ja schon beenden. Ich glaube, ich habe für mich einen Gewinner gefunden. Ja, Marc, du hast die Frage zwar gestellt, aber ich glaube, du hast deinen Film gerade selber ein bisschen jetzt ausgeschossen mit der Kritik, dass der Film eigentlich furchtbar ist und selbst die Post-Credit-Scene furchtbar ist. Aber ich fand auch das Argument von Jan, es gab so ein bisschen zwei Aspekte. Ihr beide hattet eher so leichtere Filme, lustigere Filme.
Film, das ist so dieser Judd Apatow, Pipi Kaka, ich hab dich lieb Humor. Ja. Aber das passt ja auch ganz gut zum Strand. Weil
genau.
Das findet man am Strand, Pipi Kaka und sich lieb haben.
Genau, das war so ein bisschen, das fand ich auch ganz gut, dass ihr euch alle so ein bisschen darauf bezogen habt, ja, das Kernelement des Strandes und wie wird das aufgehoben. Und ihr hattet eher so zwei Filme, die so mit positiven Strandkonnotationen einhergehen. Und bei Marc war es eher, sagen wir mal, ein abschreckender Film.
Ich gehe auch selber sehr selten an den Strand. Vielleicht ist da eine persönliche Beziehung.
Schön, dass du die Frage dann eingeschickt hast.
Ich dachte, wir brauchen irgendwas, was Strand, was Norddeutsch.
Ja, natürlich, ja.
Man kann auch Fußball spielen oder Fußball gucken. Ne?
Aber deshalb, weil wir sozusagen diese beiden Lager hatten, fand ich eigentlich Michels Film gar nicht uninteressant, weil er sozusagen beide Elemente hat. Er hat einmal diese negative Konnotation des Strandes, dadurch, dass der Protagonist seine Freundin quasi verloren hat, und dann wird er an diesem Strand, wo er eigentlich das erwartet, was es in Jans Film geben würde, lockere, leichte Entspannung, wird damit etwas konfrontiert, und wie du dargestellt hast, hilft ihm sozusagen, und der Strand und dieses Wasser hat eine kathartische Funktion und hilft ihm dabei, das zu überwinden. Und ich glaube, deshalb würde ich sagen, geht für mich der erste Punkt an Michel. Ja?
Und ja, herzlichen Glückwunsch.
Auch eine fetzige Fanfare. Genau, der erste Punkt geht an Michel. Fand aber wirklich alle gut. Ihr habt sehr interessante Filme gewählt, muss ich wirklich sagen.
Vor allen Dingen hat niemand gefährliche Brandung gewählt, ne? Ja.
Es war auch mein erster Gedanke, aber ich dachte, den haben wahrscheinlich ihr beide schon eingereicht. Und
das war auch mein erster Gedanke, aber ich finde den kacke.
Ja, ich dachte, kacke, dass The Beach vielleicht noch kommt.
Mhm. Auch sehr klischee. Der ist auch kacke. Ja. Hai Alarm am Müggelsee finde ich auch noch ganz toll.
Ja, sehr gut. Aber
habe ich nicht dran gedacht.
Naja gut, aber kein Problem.
Du mit deinen Haien. Das.
Ja, man merkt, das ist ein kleiner... Wer der weiße Hai eigentlich? Ja, ist schon auch recht viel
Strand. Ist das vielleicht dabei auch ein Heist-Film?
Ja. Naja, aber wir wollen direkt weitermachen, und es geht weiter mit Runde 2. Round 2. Und auch die zweite Frage wurde von einem unserer Kandidaten eingeschickt, und zwar von Jan diesmal. Und Jan wollte wissen... Welcher ist der schlimmste Filmfehler in einem Film? Und diesmal darf Michel anfangen.
Da musste ich auch gar nicht lange überlegen, weil das ist der erste Filmfehler, den ich in meinem Leben selber bemerkt habe, im Alter von 10 Jahren. Und zwar Es ist ein Fehler aus dem Klassiker Jurassic Park, erster Teil. Und da wird schon genickt neben mir. Es ist ja, also obwohl er nicht die große Bedrohung ist, ist er die größte Bedrohung, rein physisch, der T-Rex. Der wird ja langsam eingeführt, so wie Steven Spielberg das ja oft macht. Man sieht dann man hört ihn gar nicht, man spürt die Vibration, dann hört man was, dann ist auf einmal diese Ziege weg und dann nachher sieht man ihn. Und nähert sich einem Zaun, der die Besucher von diesem Monstrum trennt. Und dann geschehen halt die Sachen, die geschehen in diesem Film. Der Strom wird ausgeschaltet, die Zäune sind nicht mehr sicher, der T-Rex bricht durch, frisst einen Mann auf der Toilette, schmeißt das Auto rum und schiebt dann ja dieses Auto über die Mauer des Zauns. Und auf einmal ist da ein tiefer Abgrund. Da, wo noch vor ein paar Minuten dieser T-Rex ebenerdig stand, ist auf einmal ein gut, was weiß ich, 8-9 Meter tiefer Abgrund, über dem dieses Auto baumelt. Und man braucht nicht viel, um diesen Fehler zu bemerken. Alles, was man braucht, ist so ein bisschen räumliche Orientierung, die ich in dem Alter schon erlangt hatte. Und es macht mich immer ganz fuchsig, wenn ich das sehe. Also es ist einfach schlecht gemacht. Man hätte es nicht machen müssen. Er hätte den Wagen ja auch in eine andere Richtung schieben können. Dann hätte da der Abgrund sein können. Der muss ja nicht genau dahin, wo dieser T-Rex stand. Also das ist wirklich schlampig. Darum ärgert mich das. Darum ist das meiner Meinung nach der schlimmste Fehler, weil er einfach nicht passieren müsste. Es ist nicht so wie so Anschlussfehler oder Kontinuitätsfehler, wo es einfach mal passieren kann, wenn man Drehpause hat, sondern das ist einfach. Auch das Set-Design hätte es ja hergegeben. Dieser Zaun ist ja ewig lang. Der Abgrund hätte ja auch 15 Meter weiter sein können, wie ich gerade meinte. Also, es ist einfach ein schlampiger Fehler und darum regt er mich so auf.
Marc?
Ja, ich habe mir bei dieser Frage so ein bisschen die Zähne ausgebissen, beziehungsweise habe ich mich genau das gefragt, kann man oder was ist ein Filmfehler? Im klassischen Sinne ein Filmfehler sind ja diese Continuity, irgendwelche Gaspropanflaschen bei Ben Hur oder oder ich hatte jetzt gedacht, dass du das Ziegenbein bei Jurassic Park nimmst, das auf das Dach fällt und dann, also wieder dieser Kontinuitätsfehler, dann in der nächsten Szene weg ist. Aber und ich finde auch, dass ein Filmfehler mir persönlich irgendwie, ich finde diese narratologischen Filmfehler oder finde ich viel schlimmer, wenn mich das aus der Erzählung, aus der Diegese rauswirft. Und die anderen fallen mir eigentlich gar nicht so auf. Deswegen habe ich einen ganz klassischen Filmfehler genommen, wo ich mir gedacht habe, von einem sehr berühmten Film, dann muss das auch ein sehr berühmter Filmfehler sein. Ich habe die Armbanduhr in Ben Hur gewählt.
Okay, Jan?
Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte keinen Filmfehler, der Continuity-Fehler ist oder der irgendwie ein Fehler in der, keine Ahnung, in der Post-Production irgendwo untergegangen ist, wie eben eine Leuchte, die noch irgendwo rumsteht oder sowas. Sondern ich habe mir gedacht, ich möchte einen Fehler, der im Skript schon ein Fehler ist. Und habe mir deswegen das Déjà-vu bei Matrix rausgesucht. Ein Déjà-vu, was einfach kein Déjà-vu ist. Also diese Neo geht mit dieser Truppe um Morpheus und Trinity diese Treppen hoch, sieht diese Katze durch die Tür laufen oder an der Tür vorbeilaufen, sieht die identische Szene noch einmal, eine Wiederholung. Ich weiß nicht, da müsste vielleicht jemand, der sich mit Programmen auskennt, sagen, mit einem Gamer vielleicht, ob das jetzt ein Bug oder ein Glitch oder wie auch immer und ob das überhaupt sowas sein kann. Loop. Davon weiß ich nicht. Ein Loop. Ja. Wer weiß das? Auf jeden Fall ist es kein Déjà-vu. Und das regt mich so wahnsinnig auf, weil es mich selber getroffen hat und ich selber damals dachte, das ist ein Déjà-vu. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie zwei Möwen hintereinander herfliegen sehen habe, dachte ich, ein Fehler in der Matrix oder irgendwie sowas. Und das finde ich deswegen furchtbar, weil es bestimmt nicht nur mich, sondern viele andere einfach eine falsche Information geliefert hat.
Dann bitteschön.
Da möchte ich gleich einhaken, weil ich finde, bei Jan ist es kein Fehler, sondern es ist eine vielleicht ein Missverständnis, eine Ungenauigkeit. Also es ist eine keine präzise
Analyse. Ja, aber inwiefern ist es denn bei Jurassic Park ein Fehler? Das ist denn ja
es
eher
ist eigentlich unmöglich, dass da ein Abgrund ist, wo dieser T-Rex vorher noch stand. Also das ist halt ein Fehler. Das ist ja etwas, was nicht, gar nicht sein kann. Also da kann, entweder ist da ein Abgrund oder da ist kein Abgrund. Also das kann
nicht, warte mal, aber ich...
Wenn, 1 und 0.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist aber auf der gegenüberliegenden Seite dieser Abgrund. Also wir haben das T-Rex, diesen T-Rex, das streichelt so Gelände vom T-Rex. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist der Abgrund. Und da schubsen sie doch den Wagen, da schubst der T-Rex den Wagen runter.
Wenn das stimmt, ist es gar kein Filmfehler.
Ja. Also,
ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, weil bei mir kam es aus der Pistole geschossen. Jetzt wollten wir einen Fact-Checker.
Also ich würde sagen, der Abgrund liegt auf der gegenüberliegenden Seite und ja.
Wollen wir der Aussage eines 10-jährigen Jungen Glauben schenken? Ich glaube nicht.
Also ihr könnt ein bisschen weiter diskutieren, ich versuche das mal nebenbei zu recherchieren. Aber ich denke mir, Michel wird es nicht genommen haben, wenn es nicht da ist, denke ich gerade. Ja, aber also ich sehe es, wenn man es googelt, findet man es sofort. Also ich gehe mal davon aus.
Noch mehr 10-Jährige im Internet, ich glaube schon.
Aber ich meine, die Armbanduhren Ben-Hur, das ist ja ein Klassiker.
Ja, definitiv. Ja. Ich hatte auch mehrere andere Sachen im Kopf, wo ich mir mal gedacht habe, das ist ja kein klassischer Filmfehler. Was mich aus diesem Filmerlebnis rausgeschmissen hat, war in dem letzten Terminator, der Hubschrauber, der sozusagen auf Schienen durch die Luft geflogen ist. Absoluter Blödsinn. Mhm.
Aber ja, ist bei der Armbanduhr von Ben-Hur könnte man ja sogar sagen, also man hat ja manchmal fast das Gefühl, dass Filme heute die absichtlich irgendwo drin lassen, um darauf zurückzugreifen. Also das ist ja schon fast ein kulturelles Stilmittel geworden, das stimmt schon. Deswegen finde ich es aber keinen schlimmen Filmfehler, sondern einen sehr guten. Mein erster Gedanke war zum Beispiel dieser Stormtrooper, der sich den Kopf stößt in Episode 4, ne?
Ist aber in dem Sinne oder muss kein Fehler sein, weil ich meine, das
kann sich
ja
auch mal den Kopf stoßen. Ja, also ich glaube, die Legende geht so, es wurde gedreht, also der Film wurde ja wirklich mit einem knappen Budget gefilmt. Es ist im Schneiderraum aufgefallen, aber es war kein Geld mehr da, um das nochmal zu drehen.
Wie es ja häufig
ist. Oh, jetzt bei Ben-Hur oder bei Star Wars?
Nee, bei Star Wars.
Ah ja, aber wir sind bei Ben-Hur, Jurassic Park genau.
Und darum finde ich das trotzdem bei Ben-Hur einen sehr guten Filmfehler, weil der irgendwie ein Klassiker ist, da freut man sich regelrecht drüber und deswegen keinen schlechten Filmfehler.
Schlimm, aber dann kommt Überhöhung noch, dass heute eigentlich kaum noch Armbanduhren benutzt. Okay, jetzt mit Smartwatch, okay, aber dann haben wir auch wieder.
Klar, hat ja auch jeder.
Warum trägt er, was hat er da am Handgelenk? Ist es, das ist eine Uhr? Ah, Mann.
Aber da, also, obwohl ich ja eigentlich jetzt dir widersprechen müsste, um meinen Punkt zu sichern. Das stimmt natürlich. Also ein Fehler ist ja wirklich etwas, was stört. Ein Fehler ist etwas, was nicht da sein sollte. Darum, wenn es einen rauswirft, dann ist es ein Fehler. Dann ist auch gar nicht die Frage, ist es ein schlimmer Fehler, ist es kein schlimmer Fehler. Fehler ist ein Fehler.
Und da finde ich zum Beispiel, ist das Déjà-vu eben doch ein Fehler. Also weil ich finde, dieser Fehler sitzt im Grunde genommen tiefer. Es ist einfach eine Fehlinformation und damit einfach auch ein Fehler. Aber klar könnte es ja auch durchaus sein, dass die Leute in Matrix die Rollen selber keine Ahnung davon haben. So kann man das ja auch argumentieren. Also Stormtrooper kann sich den Kopf stoßen und Trinity kann keine Ahnung haben. Aber ich finde, dass also mich selber wirft es raus bei dem Film und deswegen halte ich eben das auch einfach für einen klassischen Filmfehler.
Aber wie wäre es denn richtig gewesen?
Da ist eine Wiederholung. Huch, das habe ich doch schon mal gesehen, sagte Neo. Und sie sagte, genau dasselbe? Und er sagte, ja, da ist zweimal so eine Katze lang gelaufen. Die gleiche oder dieselbe?
Oh, guck mal, eine Kuh. Oh, noch eine Kuh. Nein, ich glaube, das war dieselbe. Twister. Nee, aber bei Matrix oder auch bei
ja, ein bisschen gedauert, aber ja. Ach so.
Habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen. Nein. Aber bei Filmen, die entweder aus einer subjektiven erzählt werden oder auch bei Matrix, die ja durch die in eine Computerwelt ist, dass wir da einen Erzähler haben, dem wir nicht unbedingt glauben können. Sozusagen die diese richtige Welt, der können wir halt nicht trauen. Und deswegen kann auch diese Welt an sich einfach korrupt sein. Und dann muss es kein Fehler sein, sondern kann es einfach, okay, es könnte ein Fehler im System sein, wenn wir das Computer.
Shit. Nee, was ich glaube, ist, dass ein Fehler eine Sache wäre, oder ein schlimmer Fehler eine Sache wäre, die man ausbessern würde, wenn man den Film neu macht. Wieder bestes Beispiel Star Wars, der Stormtrooper schlägt sich den Kopf. Das lassen sie drin, verstärken das sogar durch einen verstärkten Audioeffekt, weil es kein schlimmer Fehler ist, weil das sogar eine kultige Geschichte ist. Und genauso sehe ich zum Beispiel eben diese Armbanduhr. Und ich glaube, wenn man den Matrix neu auflegen würde, komplett neu drehen würde, würden sie an dieser Stelle ändern. Meine These.
Das fand ich ein ziemlich starkes Argument. Ich finde das erstmal sehr interessant, dass ihr alle eine andere Art von Fehler genommen habt. Das fand ich schon mal ganz interessant. Michel hat so eine Art Continuity-Fehler. Das müsste da anders sein. Man müsste einfach, und das wäre vom Schnitt schon sozusagen zu lösen oder wie auch immer man es machen möchte, wenn man das anders koordiniert. Mark hat sozusagen Set-Design, das einen aus dieser Welt stoßen könnte. Und Jan hat einen Skriptfehler. Und das fand ich ehrlich gesagt auch gar nicht so leicht, jetzt irgendwie miteinander zu vergleichen. Ich muss sagen, bei dem T-Rex hätte ich ein bisschen mehr hören müssen, warum das so störend war, dass es auch nachwirkend sozusagen, das hatte Jan sehr dargestellt, dass ihn das sozusagen, es hat eine Fehlinformation war, die ihn lange noch nachbeschäftigt hat und dass sozusagen die Auswirkung des Fehlers recht groß war. Das fand ich recht stark und deshalb, und das andere war, dass Jan es irgendwie geschafft hat, diesen Filmfehler von Mark als Klassiker, als guten Filmfehler, den man immer wieder gerne sieht, darzustellen. Das fand ich auch taktisch sehr klug. Und man kann vielleicht sagen, es könnte auch ein Missverständnis sein, aber ich fand gerade den letzten Punkt von Jan, dass man, wenn man das nochmal machen würde, das richtig erklären würde, auch noch sehr gut. Und deshalb geht die Runde für mich an Jan. Ich finde es aber wirklich schwierig. Also ich fand das echt, dass ihr da alle einen ganz unterschiedlichen Zugang, was ist überhaupt ein Fehler, und deshalb muss ich das sozusagen da von der Warte ausgehen, was sind die sozusagen die schlimmsten Auswirkungen des Fehlers. Das war so das Argument, wie ich es genommen habe.
Aber ja, ein Schlussargument hat ja überhaupt kein Gehalt, weil Matrix ja nicht neu gedreht wurde und den Fehler konnten sie ja gar nicht rausnehmen.
Es ist ein Hätte-Hätte-Fahrradkette-Argument, aber der Punkt ist auf meiner Uhr.
Es ist ein Alternative Fact und
es
liegt bei der Jury, ob die gewürdigt werden oder nicht.
Wurde gewürdigt, ich bin die Jury. Und vor allem, wir hätten ja fast ein Matrix-Reboot bekommen, es wurde doch alles schon spekuliert. Aber egal.
Diesmal wirkt nicht mit Will Smith in der Hauptrolle, oder?
Ben-Hur-Remake gab es doch auch.
Ja.
Haben sie die Armbanduhr drin gelassen? Haben sie es als Stilmittel benutzt?
Oh, jetzt.
Leider.
Das müssen wir eigentlich. Entschuldigung, Jan müsste ja die Antwort drauf geben, weil er gesagt hat, dass es kein Fehler sei.
Die haben sie aber natürlich leider drin gelassen. Punkt.
Leider ist die Argumentationsrunde auch schon vorbei. Es steht ein Punkt für Jan, ein Punkt für Michel. Und deshalb kommen wir auch schon zu Runde 3.
Round 3.
Und in Runde 3 kommt eine Frage, die von mir kommt. Und zwar habe ich neulich gesehen und ich habe mich sehr gefreut, dass eine Filmkomödie, die ich sehr mag, ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und das ist der erste Teil der Austin Powers Trilogie. Und um dieses Jubiläum zu feiern, habe ich mich gefragt, wenn man heute entwickelt mal eine Parodie eines Filmfranchises und präsentiert das hier. Und Marc darf anfangen.
So, ich habe mich für den 87er Paul Verhoeven Robocop entschieden, weil zum einen wurde schon oft versucht, also der Film wurde oft in Filmen und Serien wiederbelebt, aber es gab noch keine Parodie. Ja doch, auf YouTube findet man so ein, zwei semi-professionelle Dinger, aber dabei bietet der Film sehr viel Potenzial. Zum Beispiel würde er dann weiter in den 80ern spielen und dadurch hätte man tolle Helmfrisuren. Die Technologie der 80er wäre für uns jetzt der technische Stand etwas belustigend. Wir haben Rollenmodelle von Gut und Böse, die man anwenden kann. Wir könnten eine Liebesbeziehung, während es da noch diese Mensch-Maschine war, könnten wir jetzt so eine Deus Ex Machina Geschichte draus machen und wir hätten ihre die Kollegin von Robocop, die sich dann eventuell in unseren Protagonisten verliebt. Gleichwohl hätten wir Konflikte zwischen Mensch und Maschine da drin, die dann als Antagonisten auftreten könnten. Ja, und somit würden wir eine gute Mischung aus Komik und ein bisschen Romanze schaffen, die einem natürlich nicht an Austin Powers herankommen, aber ja.
Hättest du eine Besetzung für deine Robocop-Parodie?
Ich würde ihn John Steele nennen, also die Figur, und er würde gespielt werden von. Ach, das habe ich mir noch gar keinen. Oha.
Kannst du dir noch.
Vielleicht überlegen. Ich werde mal kurz in meinen Blog schreiben.
Und Jan darf seine Idee vorstellen.
Ja, und ich habe mir das Fast and the Furious Franchise ausgesucht, weil ich gedacht hatte, Autorennen, das ist eine Sache, aus der kann man gut etwas machen. Und zwar habe ich mir das vorgestellt als ein DDR-Ostalgiefilm. Und der Film wird heißen Fast an der Grenze, schneller geht's nicht. Es geht um den jungen Stasi-Mitarbeiter René, genannt René, der eingeschleust wird in die illegale Trabi-Rennszene. Das sind wirklich urkomisch langsame Trabis, die da um die Wette fahren. Ich stelle mir Szenen vor, wie Fahrräder an denen vorbeisausen und so weiter. Allerdings verändert sich die Szene ganz stark, seit illegale Schmugglerbanden Westautoteile einschleusen, also Teile von BMW und Audi. Genau. René soll eigentlich ermitteln, wie das passiert, verliebt sich allerdings in eine Frau, die da auch dabei ist, gespielt von Joyce Ilk. Ich dachte, so ein bisschen YouTuber da reinbringen, das ist super. Genau, und im Endeffekt kommt es dann so, dass die Protagonisten sich am Ende mit Westautoteilen ein regelrechtes Raketenauto bauen und mit Regenbogenstrahl hinten durch über die Mauer in den Westen fliehen. So, wir sehen dann im Abspann vielleicht noch so eine Post-Credits-Szene, wie sich die Russen und die Ostdeutschen über den Verlust des Stasi-Agenten unterhalten und sie wollen Jagd auf die beiden machen und ordnen daher Teile aus dem russischen Raumfahrtprogramm, was vielleicht eine Fortsetzung für das große Spiel im Weltall dann weiterführen könnte.
Mhm. Ja, sehr interessant. Michel?
Ja, ich würde mich an einem anderen Klassiker vergehen wollen, und zwar am ersten Mission Impossible von Brian De Palma.
Ah, schön.
Der natürlich alles Mögliche bietet. Man hat die Möglichkeit zu persiflieren, dass die Leute Masken tragen und Vokoda sich aufsetzen. Das heißt, da würde ich dann schonungslos einen Gastauftritt nach dem anderen durchjagen. Dann George Clooney zieht sich die Maske ab und drunter steckt Paul Rudd, der bei mir die Hauptrolle spielen würde.
Aha.
Dann hätte man die Möglichkeit, dass die Hauptfigur jedes Gebäude möglichst umständlich betritt. Ob es jetzt natürlich das Abseilen im Computerraum, das muss sein, oder auch aus späteren Teilen, dann, was weiß ich, hängt an einem Flugzeug und bringt es zum Absturz, damit er dann vor der Schule seiner Tochter landet, um sie abzuholen. Oder er klimmt den Supermarkt von außen und geht über die Klimaanlage dann zur Tiefkühlpizza. Das wäre alles drin. Der Film hat mich so gereizt, weil er ja wirklich viel, der ist ja schon over the top. Oder er ist noch nicht ganz over the top, aber man könnte ihn mit wenig Aufwand übers Limit pushen, und das ist dann, da beginnt die Parodie bei 110% oder 101%. Darum würde das so gut passen. Wie ich gerade sagte, Hauptrolle würde Paul Rudd spielen. Den Namen habe ich mir jetzt nicht überlegt. Es müsste ja nah dran sein, also was weiß ich denn, Ethan Hunt statt Ethan Hunt. Und den Bösewicht, den würde ich von, es muss ja auch wieder so eine Geschichte sein, dass jemand fallen gelassen wird, dass sich da jemand auf einmal gegen einwendet. Die Rolle des Bösewichts, die würde ich Mike Myers geben, einfach um Tribut zu zollen. Der hat ja die Parodie erfunden. Fakt. Und das soll es erstmal kurz sein. Wir können ja gleich noch weiter diskutieren.
Dann dürft ihr in die Diskussion gehen.
Ich finde das erstmal gut, dass wir beide Filme genommen haben, wo eigentlich jede Fortsetzung bereits schon eine Parodie auf den ersten ist.
So. Das stimmt. Aber ich habe auch mit The Fast and the Furious geliebäugelt, aber es ist ja schon eine Parodie. Es kann mir doch keiner erzählen, dass der letzte Teil, wie heißt der, Fate, Fate of the Furious. Wenn sie da mit Supersportwagen und einem Panzer übers Packeis ballern und ein ferngesteuertes Atom-U-Boot.
Ist das gerade so ein Coming-out, dass du die geguckt hast?
Ich habe jeden einzelnen gesehen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, soll ich das gut sagen? Das ist, Fast and the Furious ist das, was James Bond noch in den 80ern und 90ern war. Also das ist wirklich
mutige These.
Quasi der Status quo des großen Popcorn-Kinos.
Da kann ich nicht mitsprechen. Ich habe nur den ersten Teil gesehen.
Ja, dann holt's nach. Gibt's, glaube ich, fast alle bei Amazon Prime zu gucken.
Und auch bei Netflix und Maxdome und allen anderen
Plattformen. Oder ganz allen anderen.
Oder bei Kino XTO, also wo auch immer man sowas dann guckt. aber es ist wirklich, das finde ich, also es ist ja, da ist es gar nicht, da muss man gar nichts mehr machen, damit es eine Parodie wird. Also es ist ja schon eine Parodie.
Das war,
meintest, jeder Teil ist in der Pflicht, nochmal was draufzuwerfen. Was bei Mission Impossible, da finde ich, ist das Level der Abgedrehtheit, das stagniert eigentlich.
Nein.
Findest du nicht?
Also es ist zumindest ab Mission Impossible 3 oder so stagniert das vielleicht.
Ja, auf einem sehr hohen Level. Also ja. Wir haben Brian De Palma, wo es noch einigermaßen, ab John Woo geht das doch ins absolut Irrsinnige. Also da wird es eine Parodie, aber bei De Palma noch nicht. Dann
hat J.J. Abrams das wieder gegroundet. Naja, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja gar nicht, was sich aus diesem Franchise entwickelt hat. Aber auch schon den ersten Fast and Furious Teil finde ich an sich schon parodistisch.
Genau, das war auch mein eigenes Bedenken, ehrlich gesagt. Und darum habe ich das ja versucht, komplett dem Ganzen zu entheben und im Grunde nur diese Grundstory zu behalten. Polizeiagent schleust sich in illegale Straßenrennen rein. Es kommt zu einem großen Knall am Ende im Grunde genommen. Es gibt eine kleine
Liebesstory. Sind das alles Trabanten bei dir? Oder?
Es sind alles Trabanten, die nachher aber extrem aufgepimpt mit Fantasie-BMW-Teilen.
Bekommt das dann auch so ein Vermarktungstitel wie der Ostfilm oder der erfolgreiche?
Alles stark nach Sat.1 Filmfilm.
Ja. Marc, hast du mittlerweile eigentlich eine Besetzung bei dir?
Oh ja, mir ist eingefallen, dass
Robocop haben wir auch noch. Ja.
Robocop. Wir haben etwas mehr Budget und deswegen kriegen wir Ryan Gosling. Warum Ryan Gosling? Weil er einfach am besten ist, wenn er nicht spricht. Oder wenn er einfach nur über Mimik und Gestik arbeitet. In Drive war es so, oder auch in La La Land jetzt, die besten Szenen ist, wenn er über Distanz kommuniziert, und zwar ohne Worte. Und deswegen ist er der Beste für Robocop.
Das ist so wie Till Schweiger der Beste ist, wenn er nicht im Bild ist, ne?
Ja.
Aber bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, wo da eigentlich die Parodie drin steckt. Weil du würdest aufgreifen, was der Film hat, und das, wo ist da die Parodie?
Naja, zum Beispiel wird er bei seinem Versuch, das Verbrechen zu bekämpfen, einfach viel mehr kaputt machen und viel mehr zerstören, als er eigentlich retten würde bei diesen Versuchen. Okay, was?
Das ist schon witzig.
Cool.
Ja,
Es gibt ja auch irgendwie verschiedene Arten, so eine Parodie anzugehen. Wenn ich mir zum Beispiel Scary Movie Filme angucke, die halt sagen, okay, wir nehmen ein Horrorgenre und machen einen Teenie-Film draus. Oder, keine Ahnung, meine Frau, die Spartaner und ich oder sowas, die den 300-Film als Grundlage nehmen und da was komplett anderes draus machen. Und darum habe eben ich auch versucht, was nochmal wirklich was anderes zu machen eben. Klar, wir haben die Autorennenfilme, aber das amerikanische, schnelle, blitzende Autos mit so, keine Ahnung, alles, also aufgemotzte Karren, zurück in was sehr Bodenständiges zu holen, wo aber jeder auch die Parodie verstehen würde. Ich glaube, wenn man den Film guckt, hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt eine Fast and the Furious-Nachmache, hat aber eine ganz eigene, einen ganz eigenen Charakter. Also ich habe meinen Hauptcharakter gar nicht genannt, den würde ich mit Frederik Lau besetzen. Weil ich weiß erstens, wie doof du den findest, Henning. Und du auch, Michael, schön, dass ihr den. Und ich finde den halt auch wirklich furchtbar. Und ich kann mir den sehr gut als so ein Trabi-Fahrer vorstellen.
Mir ist auch irgendwie so, als ob ich den schon mal in so einer Rolle gesehen habe. Ich hab's wirklich vor Augen. Aber ich finde, eine gute Parodie, also wo du gerade Scary Movie gesagt hast, eine gute Parodie sollte auch gewissermaßen oder zu einem bestimmten Grad auch eine Hommage sein an das Ausgangsmaterial. Also es ist ja wirklich billig, wenn man, bei Scary Movie geht es ja immer darum, was ist eigentlich, was um die abgedroschenen Stilmittel und Handlungselemente und immer so, ja, das ist doof, das ist doof, das ist doof, guck mal, wie lächerlich das alles ist, wenn wir alle blöden Sachen aus Horrorfilmen aneinander schneiden. Da fehlt mir so ein bisschen die Anerkennung an das Ausgangsmaterial, das wäre bei mir anders. Also es soll bei Austin Powers funktioniert es ja auch so. Also es ist zum einen wird gezeigt, dass es heute so gar nicht mehr funktionieren würde, wenn du so einen Superspion aus den 60ern ins London von 1997 setzt. Der kriegt keine Frau mehr ab, weil seine fauligen Zähne alle abschrecken. Seine Kleidung stößt alle ab. Aber er etabliert sich ja. Oder sein Charme wirkt ja dann. Er kriegt ja auch irgendwie, ist das der zweite Teil, in dem er sein Mojo verliert? Oder ist das?
Das ist der zweite, glaube ich.
Zweite, also sein
oder Mojo. Ist der dritte sogar?
Nee, der dritte ist Goldständer.
Ja, ich glaube, der zweite.
Ja, aber ist es nicht der Mojo?
Naja, einer auf von den beiden.
Er kriegt sein Mojo zurück. Das ist ja auch so eine Anerkennung. Also es kommt. Er kommt wieder. Na, also es wirkt wieder. Und das habe ich jetzt vielleicht nicht zum Ausdruck gebracht, aber bei mir wäre es so.
Ja, ich finde, die Liebe zum Ausgangsfilm ist bei dir auf jeden Fall ein starkes Argument. Ich finde allerdings bei einer Parodie, es gehört vielleicht ein Stück weit auch dazu, dass man wirklich auch drüber geht, indem man halt, also wie ich finde zum Beispiel, das Ende sagt, okay, wir machen das ein bisschen wie bei Machete, ist es ja glaube ich auch so, dass man sagt, es geht vielleicht im Weltall weiter oder sowas, dass so eine ja wirklich eröffnende Sache ist, wo vielleicht Fans auch hinterher hoffen, naja, vielleicht kriegen wir ja doch noch ein Teil 2 oder ein, also keine Ahnung, auf Scary Movie 2 hat glaube ich keiner gehofft, so.
So leid also das auf die Waynes Geschwister, die ja damit quasi 5 Generationen an Schauspielern.
Aber da gibt es auch einfach genügend Material, weil es gibt so viele Horrorfilme und Scary Movie referenziert ja auf Horrorfilme oder auf Filme, die wir kennen. Während aber jetzt der Manta-Film ja nur eine bestimmte, entweder ja eine bestimmte Kultur oder eine Gesellschaft anspricht. Also könnte man ihn wahrscheinlich weiß nicht, wird er in den USA funktionieren? Kennt man da die?
Nein, dafür soll er auch gar nicht funktionieren.
Ich glaube, Jans Film ist ein bisschen für den deutschen Markt.
Der ist natürlich für den deutschen Markt. Also dass der international funktioniert sowas gar nicht. Ostalgie ist eine Sache, die es auch in Deutschland nicht mehr gibt, das muss man ja auch sagen. Aber auch das macht dann irgendwie so eine Parodie auch ein bisschen lustig. Also wenn ich mir die Bully-Filme angucke, die dann irgendwie Märchenparodien sind, Märchenfilme sind auch out, macht kein Mensch mehr. Und das macht ja so eine Parodie vielleicht auch aus, dass sie nicht in der Zeit spielt und auch überhaupt gar nicht das Ding ist, was jetzt kommen sollte. So.
Ich glaube, ich habe mein Fazit sozusagen gefunden. Bei Mark, ich fand den Ansatz eigentlich ziemlich gut. Ich mochte das mit der 80er-Parodie, dass sozusagen die Rollenmodelle und dass das alles so ein bisschen hinterfragt werden soll. Mir hat allerdings ein bisschen gefehlt, wie das passieren soll. Also Michel hat es auch angesprochen, was sind denn die konkreten humoristischen Elemente, wie das passiert? Du hattest dann die zerstörerischen Elemente. Das war ein bisschen wenig, da habe ich, glaube ich, bei Jan und Michel ein bisschen mehr gehört. Bei Jan, ja, da wurde dann dagegen gehalten, ich glaube vor allem von Michels Seite, dass The Fast and the Furious sich ja selber irgendwie von Fall zu Fall mehr parodiert. Ist ja auch sehr gut, dass Michel alle Filme geguckt hat. Ich erinnere mich zum Beispiel selber an diese Szene, wo The Rock den Gips am Arm so zum Bersten bringt und so. Ja, gut, das konnte man jetzt über Mission Impossible auch ein bisschen sagen, wurde da auch ein bisschen gegengehalten. Aber was ich, glaube ich, bei Michel einen Tick stärker fand, war dann dieser Hommage-Faktor, den er bei Austin Powers sehr stark aufgezeichnet hat und auch in seinem Mission Impossible in seiner Mission Impossible Parodie aufgeführt hat. Nicht nur auf die Mission Impossible Filme, sondern sogar mit Mike Myers auf die Austin Powers Filme, also diese Parodie weiterzuführen. Ich habe ehrlich gedacht, ihr alle habt irgendwo Mike Myers drin oder so.
Er kann sehr schlecht Deutsch.
Wieso hat doch, glaube ich, Bastards ein guter Mann, Amerikaner, aber hat mitgespielt. Und deshalb würde ich sagen, geht die Runde wieder an Michel. Und damit geht die Perle rüber. Und Michel ist damit auf jeden Fall schon mal in den Blitzfragerunden dabei. Jan hat einen Punkt. Und Marc, lass dich nicht einschüchtern. Wir haben hier schon so manches Comeback gesehen. Wenn du jetzt richtig reinhaust, bist du dabei.
Ne? Ich werde kämpfen.
Ja, genau. Und damit kommen wir nämlich auch schon zur vierten Runde.
Round 4.
Und die vierte Frage wurde mal wieder von einer Zuhörerin gestellt, die ja schon mehrere Fragen eingeschickt hat. Und deshalb einen lieben Gruß an die Kadi. Hallo Kadi. Und die hat gefragt, welcher ist der cleverste Heist-Film? Wer es nicht weiß, ein Heist-Film ist ein Film, in dem, glaube ich, von der Definition her irgendwie ein Plan gemacht wird, ein geschmiedet wird und der wird durchgezogen. Und meistens geht es irgendwie um Diebeszüge oder ähnliches. Aber das werdet ihr bestimmt gleich ausdiskutieren, wenn Jan anfängt.
Ja, ich habe den Film Inside Man mir ausgesucht, weil es ganz ehrlich meine erste DVD überhaupt war, weil ich den irgendwie im Kino geguckt habe, cool fand und dann gekauft habe. Genau. Der Film weist eine absolute Starbesetzung auf mit Denzel Washington, Cliff Owen, Jodie Foster und Willem Dafoe. Es ist keine heitere Komödie, Gangsterkomödie, wie viele andere Heistfilme das vielleicht auch sein könnten, sondern es handelt sich um einen handfesten Thriller. Man durchblickt den Plan bis zum Ende, also ich zumindest nicht wirklich. Es kommt zur großen Szene, also in dem Film gibt es einen Banküberfall und in diesem Banküberfall verkleiden die Täter die Opfer im Grunde genommen oder die Geiseln genauso wie sich selber, so dass die Polizei am Ende irgendwie alle verhört. Und der Film erklärt das ganz schön in zwei Zeitschienen gleichzeitig. Einmal den Überfall und einmal die Verhöre, die dann zeitgleich irgendwie laufen. Und für mich war das ein sehr erfrischendes Element. Ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Film der erste war, der das gemacht hat. Mir ist eigentlich auch niemand eingefallen, auch beim Googlen, wo es diese Art schon mal vorher gab. Wie auch immer, fand ich das halt irgendwie durch diese zweizeilige Erzählung ganz cool gemacht. Und genau, der Twist am Ende ist wirklich gut. Ich will den nicht spoilern, falls den noch mal jemand gucken will. Und genau. Ach so, und der Film ist gegen Nazis, das finde ich auch schon. Es geht um alte Nazi-Verbrechen und so. Genau.
Michel?
Mein Kandidat kennt wahrscheinlich auch jeder hier, sein Klassiker, moderner Klassiker, und zwar das Ocean's 11 Remake. Also ich weiß nicht, im Original hieß er, glaube ich, nicht Ocean's 11. Ich weiß es nicht mehr, auf Deutsch hat er so einen ganz furchtbaren Titel. Jetzt können wir erstmal sagen, das ist doch Popcorn-Kino, was soll daran so clever sein? Um das nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen, Danny Ocean versammelt diese Truppe um sich, diese Ocean's 11, weil sie einen Casino-Tresor ausrauben wollen. Das Problem ist, dieser Tresor ist, glaube ich, 60 Meter unter der Erde verbuddelt. Überall sind Bewegungssensoren und Mikrofone, Kameras, Laser, bewaffnete Wachen. Er stellt dieses Team zusammen. Er hat einen Artisten, er hat, einen Kartenspieler, er hat einen alten Mann, er hat alles. Er hat einen Chinesen.
Was man so braucht.
Was man so braucht. Und der Zuschauer denkt sich so, boah, das ist aber ein großes Team. Das muss wirklich der abgefahrenste Einstieg der Filmgeschichte werden. Und ich möchte jetzt voll und ganz spoilern, weil das nämlich das Clevere ist. Sie brechen nie in diesen Tresor ein. Sie bauen den Tresor nach, führen da was vor, wie sie einbrechen würden, wenn sie es könnten, was sie aber nicht können, weil dieses Ding unter der Erde verbuddelt ist. Aber was sie geschafft haben, ist, das Videosignal von ihrer Aufzeichnung an den Casino-Boss zu übertragen. Und der sieht es und denkt sich so, shit, die wollen in meinen Tresor. Und dann sieht er sie mit Geld rauskommen. Und dann verfolgt er sie zum Flughafen und stellt den Geldtransporter und dann werden die Taschen geöffnet und die Taschen sind voll mit Papier, weil sie ja nie Geld aus diesem Tresor rausgeholt haben. Und das ist der Moment, in dem sie als Polizisten verkleidet in den Tresorraum gehen und alles mitnehmen. Das heißt, das Clevere ist, dass dieser ganze elaborierte Plan, das ist gar nicht der Überfall. Der Überfall ist einfach, sich als Polizisten auszugeben. Das ist quasi der amerikanische Enkeltrick. Oder das ist ja, das gibt's ja auch so. Ja, ich bin von der Kripo, geben Sie mir all Ihr Geld. Es könnte sein, dass jemand bei Ihnen einbricht. Das machen Sie, das ist das Clevere.
Und Marc?
Ja, ich bleibe in den 80ern und habe mir von Michael Mann Teeth ausgesucht. Warum? Weil ich glaube, dass Frank, unser Protagonist, ich fange jetzt mal ein bisschen mit dem Plot an. Frank ist der beste Safe-Knacker. Er hat es im Gefängnis gelernt von dem bis dato besten Safe-Knacker und gerät irgendwann aufgrund seiner Fähigkeiten in Kontakt mit dem Syndikat. Das möchte, dass Frank für ihn arbeitet. Der möchte das aber nicht, weil er gerne selbstständig bleiben möchte. Und ja. Und warum ist er so clever? Er ist zum einen, wie schon genannt, der beste Safe-Knacker, aber zum anderen ist halt seine Ideale, die er hat. Ich muss spoilern so ein bisschen. Also er findet eine Frau, in die er sich verliebt, und also er knackt nicht nur Safes, sondern auch natürlich das Herz dieser Frau, die am Anfang gar nichts von ihm wissen will, weil er ihr sofort erzählt, dass er ein Dieb ist, und trotzdem verliebt sie sich in ihn. Und als es dann wirklich heiß wird und der beste Freund von Frank vom Syndikat umgebracht wird, schickt er seine Frau und den Adoptivsohn sofort weg, sprengt alles in die Luft und bringt das ganze Syndikat um. Und das ist doch das Cleverste, was man machen kann.
Dann bitteschön.
Ja, das Cleverste, was man machen kann. Ja. Ich fand das, also ich fand den Begriff clever sehr schwierig.
Ja, das stimmt.
Ich habe Henning auch spät nachts noch mit Nachrichten genervt, was die Frage eigentlich bedeuten soll. Und da kam dann so unmotiviertes Gegrunze zurück. Darum musste ich mir da selber einen Reim drauf machen.
Ja, das könnt ihr auch.
Ja, aber das ist ja auch das Gute daran.
Ja, wir haben ja auch gute Antworten. Ja, ich finde, ich weiß nicht, Inside Man.
Italian Job und Inside Man.
Genau. Italian Job war tatsächlich meine erste Überlegung, weil ich fand es wirklich auch clever, dass man sagt, okay, wir können eigentlich nur das Gold klauen, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass der ganze Verkehr in dieser Stadt zum Erliegen kommt. Und wie machst du das mit bunten Minis, die über die Dächer der Stadt flitzen? Aber Ocean's 11 fand ich dann noch ein bisschen besser. Weil es gibt ja so dieses, so einen blöden Spruch, so der größte Trick des Teufels war, dass der Mensch nicht an ihn glaubt. Und damit spielt das ja so ein bisschen. Also der größte Trick von Danny Ocean in diesem Film ist, dass er dem bösen Casino-Boss, der ihm ja auch die Frau ausgespannt hat, dass er ihm vorgaukelt, dass er ihn ausrauben kann. Obwohl er es gar nicht konnte. Also dieser Bluff. Was auch passt, weil es spielt in Las Vegas, es ist ein Casino, dieser Bluff. Das ist das Clevere daran. Also es ist wirklich auch ein sehr guter Film. Also auch zum Cast, wir haben George Clooney, wir haben Brad Pitt, wir haben Paul Rayner, wir haben Andy Garcia, Julia Roberts, alle so quasi auf dem Zenit ihres Schaffens. Sehr gut.
Okay, aber das spinnen wir die Geschichte mal weiter. Dieser Casino-Boss wird das ja irgendwann erfahren, und dann wird er sich ja wahrscheinlich an unseren Protagonisten rächen wollen. Oder
ja, das ist cleverer, alle umzubringen. Ne?
Das ist dann Ocean's 12, wo Danny Ocean ihm natürlich wieder ein Schnippchen schlägt. Aber nicht so clever wie Teil 11, sag mal nicht, wie im ersten Teil.
Ja, was mir an Ocean's 11 nicht so gefällt, also es ist natürlich wie die Frage, wo man clever sagt. Ist der Plan clever? Ist es ein clever Heist? Ist es ein cleverer Film? Ist es ein cleverer Heist-Film? Wie auch immer. Was mir an dem gesamten Film nicht so gut gefällt, ist, dass der im gesamten Heist-Genre eben so was Komödiantisches hat. Also für mich ist es ein Heist-Film eben auch ein Thriller in einem gewissen Sinne. Ocean's 11 hat ja seine spannenden Momente, aber ich finde, über den gesamten Film hin ist das halt eher ein eher lustiges Beziehungsgeflecht. Wer mit wem und wie, wer wo Anerkennung findet beieinander, und es ist im Endeffekt halt auch eher diese persönliche Tat, die man macht. Danny Ocean und der Casino-Besitzer können sich nicht ausstehen wegen der Liebesgeschichte und so weiter. Da finde ich, fehlt mir so ein bisschen diese Spannung. Also es ist gutes Popcorn-Kino, ohne Frage. Und clever ist sicherlich auch dieser Twist am Ende. Aber als Film im Gesamten fehlt mir das vielleicht so ein bisschen.
Aber das ist ja, das war auch mein Problem mit der Frage. Ja. Sucht man sich jetzt einen Film aus, den man gut findet, oder sucht man sich quasi einen Überfall, einen Einbruch aus, der clever gemacht ist? Das war jetzt meine Herangehensweise. Und ja, also zum Film selber, ich finde ihn gut. Ist vielleicht nicht der beste, das beste Heist-Movie, aber es ist der cleverste Heist in einem Movie. Ist meine Meinung.
Ich müsste, glaube ich, ein bisschen mehr noch zu Marx und Jans Film. Ja.
Also ich kann vielleicht mein Spoiler am Ende ja eben doch noch mal kurz erzählen. Es passiert natürlich so, dass die Bankräuber ziemlich lange auf Zeit spielen mit der Polizei, die draußen vor der Dingens steht, und währenddessen unten im Tresorraum eine Zwischenwand einmauern quasi, wo hinter sich der Protagonist des Films versteckt. Und dann eine Woche lang dahinter lebt und dann eine Woche später quasi diese Wand aufschlägt, das Postfach räubert quasi. Es geht um Diamanten und um Dokumente, die belegen, dass der Bankchef, wie heißt er, der Direktor der Bank, damals Geschäfte mit den Nazis gemacht hat und so weiter. Und der spaziert dann halt irgendwie am Ende der Woche einfach aus dem Gefängnis raus, aus seinem Versteck quasi raus und durch die Bank, geht durch den Vordereingang wieder raus. Und das ist so ein bisschen so der Twist an dem Film. Und mir gefällt er halt einfach, weil das nochmal was ganz, also wie eben auch dieser Bluff von dir, was ganz anderes ist. Also man, da wo man als Zuschauer im Leben nicht drauf kommen kann, weil so weit kann ja kein Mensch denken. Also man, bei vielen Filmen hat man vielleicht diesen Twist im Kopf und denkt, ja, jetzt passiert bestimmt das, oder der ist schizophren, oder so. Das sind ja oft so bei solchen Twists solche Geschichten. Aber da kann man eben irgendwie nicht drauf kommen. Und das finde ich so, man geht mit so einem Aha-Erlebnis raus. So.
Ich glaube, ihr habt euch zwar nicht, ihr habt gerade gesagt, ihr hattet Probleme, was der clevere Film ist, aber eigentlich habt ihr euch doch alle ein bisschen auf den Heist an sich eingeschossen, merkt man jetzt. Deshalb würde ich die Frage, glaube ich, wirklich auch in die Richtung lenken. Und ich müsste noch ein bisschen hören, warum euer Heist cleverer ist als der anderen beiden.
Obwohl bei mir ist es ja, oder bei Teeth ist es ja nicht, also es ist zum einen der Heist, der halt clever ist, weil das ein fünfstufiges Sicherheitssystem ist, das nicht wie die anderen Sicherheitssysteme über die Telefonleitung, sondern über Funk kommuniziert. Aber bei mir war die Argumentation ja eher, dass es über den Heist hinaus, dass die Figur clever ist. Wir haben jetzt keinen Twist da drin, aber
ja, vielleicht würde ich bei mir noch den Punkt anführen, dass mein Film wahrscheinlich von allen der realistischste ist. Also ein Tresor, der so gesichert ist wie in Ocean's 11, ist, also es ist eine lustige Filmfantasie, aber sowas gibt es einfach nicht. 60 Meter unter der Erde mit irgendwelchen Laserschranken und so weiter, wo man Asiaten und einen Kartenspieler für braucht.
Braucht man ja nicht. Das ist ja das Clevere.
Ja, gut. Da braucht man im Endeffekt schon, weil man sonst das Video nicht drehen könnte. Und meiner ist insofern einfach realistisch. Ich meine, es ist auch nicht unbedingt realistisch, eine Mauer unten reinzubauen, die so aussieht, dass es keiner merkt. So. Und
sich da eine Woche
hinter eine Woche verstecken. Man kann sich eine Woche hinter einer Mauer verstecken. Da gibt es genügend Leute, die das machen mussten wahrscheinlich. Aber er spielt halt einfach mit. Also ich habe das Gefühl, man könnte aus diesem Film rausgehen und sagen, ich habe eine Anleitung für einen Banküberfall. So könnte es klappen.
Ob das clever ist.
Ja, aber ich finde, den Film
in ein
realistisches Setting zu bringen, ist schon auch schwieriger, als den Film in ein Fantasiesetting zu bringen, wo man irgendwie alle Mittel der Wahl irgendwie für sich hat, um eben diesen Heist auszuführen. Ja, aber
realistisch ist so ein schwieriges Wort, gerade wenn es um Film geht.
Ich meine, Frank ist da noch der Bodenständigste. Er kommt aus einer, er ist im Heim groß geworden und hat das im Gefängnis gelernt. Also er geht um seine Bohrer, beziehungsweise um diese Safes zu studieren, geht er wiederum zu einem sehr alten Mann, einem weisen Lehrer sozusagen, der ihm zeigt, eine alte Industrie, die selber Stahl produzieren, und dort plant er halt diesen Heist. Dort schauen sie sich an, was für ein Stahl das ist, so und so viel kalt gewalzt und dafür braucht man das und das und das. Das ist noch eine richtige Anleitung, würde ich sagen, wenn wir sagen können, jeder könnte das machen. Also, wenn du jemanden kennst, der im Stahlwerk arbeitet.
Weil du einen Maurer kennst, sag mir auch Bescheid.
Das ist sehr schwierig, muss ich sagen.
Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, dich anzugreifen, weil ich den Film halt auch nicht gesehen habe. Gib mir doch mal einen Tipp.
Gibt es nicht. Absolut. Er ist sicher wie ein Safe, den selbst Frank nicht knacken könnte.
Das sechsstufige Sicherheitssystem. Das, unter ja.
Und vor allem, weil sein Freund dann gestorben ist, geht das, ja.
Na gut. Ich muss halt irgendwie, muss ich ein Urteil fällen. Es fällt mir sehr schwer. Ich fand das sehr, sehr schwer. Michel und Jan, ihr hattet beide einen sehr, genau, ja, es ist nochmal klar geworden. Das fand ich gut, Marc, dass du es nochmal rausgearbeitet hast, dass es bei dir eigentlich nicht um den Heiß geht, sondern um die Cleverness der Figur und dass die da vor allem daher kommt, dass die sich informiert und dass die sozusagen einen Lehrweg geht. Und bei euch war es mehr sozusagen Manöver, die man nicht kommen sieht und die dadurch Cleverness sind. Ganz ähnlich musste ich da jetzt gerade bei Ocean denken. Ist ja ganz witzig, dass der auch George Clooney den Fantastic Mr. Fox gespielt hat, der ja auch so ein bisschen schnippisch ist. Und das hat ja schon was Füchsisches an sich. Aber ich fand es wirklich insgesamt sehr, sehr schwer. Ein Argument, das ich von Jan ganz gut fand, was Ocean's 11 angeht, war, dass er so herausgestellt hat, dass der Film, dass der Twist zwar clever ist, aber der restliche Film im klassischen Sinne nicht so, dass der sich mehr um ein Beziehungsgefüge dreht, als um den Heist an sich.
Aber die meisten Straftaten werden
aus
Liebe begangen. Das ist Fakt.
Gut, das hat aber dann in den
Elf Argumentationen. Freunde müsst ihr sein, ne?
In der Argumentation hätte ich es sagen müssen. Deshalb glaube ich, würde ich ein bisschen zu Jan tendieren, weil ich das den Ansatz ganz, ganz gut fand. Ich glaube, bei Marc hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr gebraucht, wenn er schon diese Lehre hat, wie diese Cleverness sozusagen dann im Beispiel umgesetzt wird. Und das hatten Michel und Jan ein bisschen stärker. Ich meine, du hattest gleich angefangen, er rettet seine Frau und sein Kind und springt alles in die Luft. Das fehlte mir so ein bisschen das, was man unter clever verstehen würde ich glaube ich sagen. Also das würde ich als heroisch bezeichnen oder als aufopferungsbereit.
Ja. Im Horrorfilm würden sie dann in den ersten Stock rennen. Das ist nicht clever.
Und ich glaube, deshalb gehe ich zu Jan. Und damit sind Jan und Michel auf jeden Fall in den Blitzfragerunden. Aber Marc, du kannst natürlich noch, um deine Ehre zu retten, dir noch den letzten Punkt in der fünften Runde holen. Aber erstmal gibt es für Jan eine kleine. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und für diese letzte Frage, die habt ihr aus einem besonderen Grund gewählt. Und zwar, weil wir mit Jan Thiesen und Michel Posselt, ich würde sagen, nicht nur zwei Filmdiskutanten haben, sondern auch zwei Größen der Kieler Indie-Musikszene natürlich. Wer es nicht wusste, Jan war bei den Bands Solotalent. Welche noch, Jan?
Und Energo Strotz.
Und Energo Strotz. Und auch, was hast du noch gehabt? Pubbels, glaube ich, hieß
ja, der? Aber die gab es nicht in Kiel.
Okay,
gut. Da war ich 15 oder so.
Solotalent und Energo Strotz aktiv und Michel hat bei Warehouse, glaube ich, Bass gespielt.
Gitarre.
Entschuldigung, einer Kieler Punkband.
Sieht gleich aus, hat nur zwei Seiten mehr.
Danke. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich hier schon auch so ein musikalisches Fachpublikum habe, dann möchte ich doch mal von euch wissen, welche ist die beste Filmband aller Zeiten, also fiktionale Filmband? Ich habe jetzt Dokumentationen über Filmbands, die es gibt oder ähnliches ausgeklammert oder Biopics oder so. Genau, welche ist die beste fiktionale Filmband? Und Michel darf anfangen.
Ja, ich muss so viel sagen, die Band, die ich mir ausgesucht habe, die ist so gut, dass ich es dann sogar aus dem Film ins echte Leben geschafft hat.
Der Punkt geht an mich.
Und zwar geht es um die Mutter aller Filmbands, die einzige Band dieses Planeten, die bis 11 geht, um Spinal Tap. Also
Marktus, was anderes?
Nee, ich hatte an Fraktus gedacht.
Können Spinal Tap nicht das Wasser rein? Spinal Tap haben ja quasi in meiner Welt die fiktive Band erfunden. Also das ist quasi das Alpha, das Omega der fiktiven Bands. Das ist so gut geskriptet. Also wer es nicht kennt, das ist eine Mockumentary. Ein Filmemacher, ein Kamerateam ist auf Tour mit der britischen Band Spinal Tap, auf Tour in den USA. Und es passieren wunderbare Sachen, es passieren traurige Sachen. Aber was diese Band so besonders macht, ist einfach die Energie, mit der das Ganze gespielt wird. Also die Leute sind Spinal Tap. Es spielt niemand Spinal Tap, sondern sie werden zu Spinal Tap. Das ist das Großartige. Und an Spinal Tap zum einen, jeder kennt dieses It Goes to 11. Why not take 10 and make it louder? No, it goes to 11. Oder die Gitarre, die, wo man sich vorstellen kann, wie gut sie klingt, ohne dass man sie spielen darf, weil sie so teuer war. Aber man kann das aus 10 hören, aber muss nicht anfassen. Und natürlich diese unfassbar schmutzigen Songtexte und Songtitel. Tonight I'm gonna touch you tonight mit dem unnötigen zweiten Tonight. Den Text möchte ich nicht wiedergeben. Damals war es noch witzig, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen zu schlüpfrig, weil es was mit jungen Mädchen zu tun hat und alten Männern. Aber es ist herrlich. Auch alles, was ihm passiert, dann planen sie eine Bühnenshow und machen eine Skizze von Stonehenge auf eine Serviette und haben vergessen ranzuschreiben, dass das im Maßstab gefertigt werden soll. Und dann kriegen sie Stonehenge, was ungefähr so hoch ist wie eine Bierflasche, und müssen sich dann noch so einen kleinwüchsigen Komparsen suchen, damit das Verhältnis irgendwie passt. Oder dann haben sie so Glassarkophage, aus denen sie auch rauskommen sollen zum Spielen. Und der Bassist kommt nicht raus. Und als dann alle schon wieder zurück sind in den Sarkophagen, kommt er dann raus und will abrocken und muss sich sofort wieder da reinmachen. Und es gibt so viel. Also es ist wirklich, ich finde, es ist die beste fiktive Band, einfach weil da so viel Liebe und so viel Detail drin steckt. Und Spinal Tap sind danach auch auf Tour gegangen, sind eine richtige Band geworden.
Marc.
Ich bleibe in den 80ern und habe aus Bill und Ted's Excellent Adventure die Wild Stallions. Das ist die beste Band, weil sie zum einen musikalisch unheimlich gut ist. Wir haben diesen Charakter einfach noch nicht erkannt, also damals wie heute. Wir werden es irgendwann tun, aber jetzt noch nicht. Und zum anderen, was viel wichtiger ist, sie hat zur Völkerverständigung, also interstellar, sie wird uns zusammen mit Aliens verbinden. Und das macht sie zur besten fiktiven Band der Welt.
Und darüber hinaus.
Scheinbar. Und darüber hinaus. Außerdem hat die Band die Jugendsprache geprägt mit den Aussprüchen Party on, Dude, und Excellent. Also wir haben auf allen Ebenen Jugendsprache, Völkerverständigung, interstellare Verständigung. Ja.
Meine Band ist auch über die Weiten der Republik hinaus bekannt, über die Weiten des Universums. Ich denke an die Cantina Band oder wie sie in Wirklichkeit heißen. Figurin Dan and the Modal Noodles. Eine Band, über die es so viele Informationen im ganzen Internet gibt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie widersprechen sich Satz für Satz. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das, was Disney meinte, als sie alles zu Legends irgendwie rübergeschrieben haben. Es gibt Legenden über diese Band. Im Grunde genommen sind es 7 Bith vom Planeten Klagdor 7. Bandleader ist natürlich Figurin Dan. Und in der berühmten Szene in Star Wars sind allerdings nur 6 dabei, weil einer weil auf so einer kleinen Bühne nicht alle ihren Platz finden. Die Band hat es in 1977 sogar in einem Remix in die amerikanischen Charts geschafft. Ist heute, glaube ich, überall bekannt, vor allen Dingen durch die berühmte Parodie in Family Guy. Spiel den selben Film nochmal. Es läuft überall rauf und runter. Diese Band hat einen Hit geschaffen. Und wenn ich mich nicht täusche, hat es ja natürlich sogar auch Anteil an einem Oscar für John Williams. Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
das klingt ein bisschen spekulativ.
Ja, vielleicht Fact-Checker, was weiß ich. Ich glaube, John Williams hat einen Oscar bekommen für den Star Wars Soundtrack und wenn, dann ist der ja sicherlich dabei.
Da war aber hoffentlich mehr drauf als nur Cantina Song 1 und Cantina Song 2, weil ja. Mehr hat diese Band übrigens nicht im Repertoire. Das
sind nur zwei nee, trotzdem hat sie viele Konzerte gespielt durch die Galaktische Republik.
Das erinnert mich an meine erste Schülerband, wir hatten nämlich auch nur zwei Songs und sind damit regelmäßig aufgetreten. Und wenn die Mutti, wenn unsere Mütter sich dann noch eine Zugabe gewünscht haben, weil sonst jemand gekommen ist, haben wir die halt nochmal gespielt.
Musikalisch ist die Cantina-Band nebenbei auch das Höchste, was die Galaxis zu bieten hat. Vor allen Dingen, weil die Rasse der Bith ein überdurchschnittlich hohes Hörvermögen hat, auch Frequenzen wahrnehmen kann, die ein normaler Mensch nicht wahrnehmen kann. In bestimmten Star Wars-Spielen kann man sie mit so Soundbomben töten, weil bei zu lauten Tönen ihre Köpfe platzen, habe ich gelesen.
Tja, dann bitteschön.
Also, wer ist größer, wer ist besser? Eine Band, die durch die USA tourt oder eine sechsköpfige Band, die in Mos Eisley, der spelunkigsten Ecke des Extended Universe.
Da kann ich natürlich gegen anhalten, weil die Cantina-Band während der Clone Wars eine wie riesengroße Tournee gespielt haben. Überall, auf allen Planeten waren die unterwegs und sind allerdings im Zuge des Imperiums, was dann an die Macht kam, immer weiter an den Rand gedrückt worden und haben dann gegen Ende ihrer Spielzeit nur noch in so kleinen Dingen wie Mos Eisley gespielt. Es tut mir leid, ich habe richtig viel über die gelesen.
Ist das kanonisch? Können wir das mal gegenchecken?
Nee, kanonisch ist alles nicht, nicht mehr.
Oh.
Macht sie nur fiktiver. Und in einem Film sind sie trotzdem.
Ja, die White Stallions, es wird doch mit wie viel Y wird es geschrieben?
Nummer zwei.
Heißt
aber
es
auch schön ist die Deutsche.
Oder ich Stallions, bin, wo ist das zweite Y? Ne?
In Wild ist eins ja. Und in.
So wird es geschrieben: W-Y-L-D-S-T-A-L-L-Y-N-S.
Vielen Dank.
Als kleine Korrektur.
Und die deutsche Übersetzung ist die wilden Hengste.
Ja.
Naja.
Zum Glück übersetzen wir Bands ja normal nicht.
Ja.
Ja, es ist sehr schwierig zu argumentieren. Es sind eigentlich alles ganz gute Bands. Also meine ist natürlich am besten, aber eure sind auch, also um den zweiten Platz wird es spannend, würde ich sagen.
Was hat die Cantina-Band denn? Also was
Instrumente? Das weiß ich nicht.
Ich finde auch, also das Argument zu sagen, es ist die beste, nur weil sie auf den meisten Planeten gespielt hat.
Das ist ja relativ. Ich meine, wo hat, weiß nicht, wie viele Stationen hat Helene Fischer bespielt? Oder?
Auch nur ein Planet.
Auch nur.
Und sie ist trotzdem die beste.
Tja, ich kann die Cantina-Band nur weiterempfehlen. Ich glaube vor allen Dingen die Tatsache, dass wirklich jeder von relativ klein auf ihren Song im Ohr hat und es würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Argument, weil die einen großen kulturellen Einfluss in das Leben unser aller.
Im Grunde beeinflusst sie unser aller Leben. Okay, ich würde sagen, Jan hat wirklich nicht so gute Chancen. Aber Michel und Marc, ich könnte das mal ein bisschen weiter ausdiskutieren.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich zu penibel an diese ganze Geschichte heute rangegangen. Ich habe mich auch wieder so ein bisschen an dem Begriff Beste oder an dem Wort Beste gestoßen. Da es ja um eine fiktive Band ging es für mich vor allem darum, wie wird das Ganze konstruiert? Stellt man einfach so ein paar wilde Hengste hin und lässt aus dem Hintergrund dann so ein abgefahrenes Playback laufen? Oder sagt man sich, wenn schon, denn schon, wir machen das Ganze richtig? Und das ist halt bei Spinal Tap, es wird das alles richtig gemacht. Dass die Leute spielen die Instrumente, es gibt die Songs. Das ist, also die Illusion ist perfekt. Das ist das Tolle. Das macht das Ganze so gut. Und die Steigerung von gut ist besser und dann kommt am besten, darum ist es die beste fiktive Band.
Ich würde bei Spinal Tap ganz kurz einmal reinhauen und sagen, dadurch, dass es sie jetzt wirklich gibt, es ist eigentlich keine fiktive Band mehr. Also sie war mal fiktiv, man hat sie sich ausgedacht, so, klar. Aber das sind ja alle Bands, also auch die, keine Ahnung, die Ärzte wurden irgendwann ausgedacht, so. Für einen Moment waren dann alle fiktiv.
Ja, ist okay.
Also mein Argument wäre gewesen, dass das, was du meintest, diese Liebe und diese Detailreichtum, das alles haben die wilden Hengste auch. Sie sind eine Garagenband, sie proben so viel, dass sie eigentlich durchfallenden Geschichte, aber dann durch, wie heißt er, Rufus, ne?
Rufus.
Ja. Rufus, ja. Es doch noch schaffen, ein A-Plus zu bekommen. Und aber eigentlich sind sie die ganze Zeit nur in der Garage und leben für ihre Musik.
Bei Spinal Tap ist es tatsächlich auch so, das wird, die Geschichte der Band wird auch noch dargestellt. Und zwar Spinal Tap in dem Film sind eine Heavy-Metal-Band. Man erfährt aber, dass es gar nicht, dass damit hat es gar nicht angefangen. Also die beiden Hauptmusiker haben als also jetzt ganz normale Singer-Songwriter angefangen, waren dann auch so ein bisschen in dieser Beat-Phase, haben auch so Hippie-Lieder gemacht, haben einen wahnsinnigen Verschleiß an Schlagzeugern, die sterben nämlich wie die Fliegen. Und naja, also dann diese Hingabe dazu, quasi alles für die Band zu machen, das ist bei Spinal Tap auch da. Also sie fallen jetzt nicht in Geschichte durch, wahrscheinlich haben beide keinen Schulabschluss, die sind nämlich auch nicht nur gute Musiker, sondern auch noch selten dämlich, aber
ja, also ich fand eure Auswahl auf jeden Fall echt gut. Also ich fand, war sehr angetan. Ich fand, ihr habt alle eine sehr gute Wahl getroffen. Ich muss allerdings sagen, ja, die Cantina-Band ist wirklich schwer zu.
Wir wären die einzige Band, die Band im Namen trägt. Was nicht
das macht sie nicht zu einer besseren Band. ja, also wir hatten also somit eine Band, die sozusagen so authentisch war, dass sie es rüber ins echte Leben geschafft haben, gegen eine Band, deren musikalischer Einfluss Welten verbunden hat, für Frieden auf Erden gesorgt hat und die Jugendsprache geprägt hatte. Und da, das fand ich auch sehr schwer dazwischen. Und ich muss ich fand das wirklich sehr schwer. Es gab ein Argument von Jan, ich meine, wo er gesagt hat, naja gut, wenn es die Band dann real gibt, dann ist dieser eine Punkt, an dem ihr euch alle sozusagen so ein bisschen aufgehalten habt, dieser fiktive Charakter ist ja nicht mehr dann so komplett gegeben.
Aber wenn du jetzt nach Disneyland fährst, in die Star Wars Ausstellung, da steht auch die Cantina Band.
Richtig, und die Cantina Band ist, aber die wilden Hengste stehen da nicht.
Nee, das stimmt.
Und ich meine einfach eine Band, die es mit ihrem musikalischen Schaffen schafft, die Welten zu verbinden.
Sie ist einfach ihrer Zeit voraus.
Genau, so ihrer Zeit voraus, dass wir sie bis heute nicht verstehen. Also ich glaube, der Punkt, nicht nur um die Ehre zu retten, sondern auch, weil die Argumente, finde ich, einfach die stärksten waren, geht an Mark. Damit darfst du deine Ehre retten. Und wir gehen dann jetzt weiter mit Jan und Michel. Ich freue mich trotzdem, wenn du noch dabei bist als Juror.
Ja, sehr gerne.
Denn wir machen jetzt weiter mit der
Blitzfragerunde.
Mit der Blitzfragerunde. Und für alle Zuhörer, die diese noch nicht kennen oder die Regeln vergessen haben, erkläre ich die noch mal kurz. Meine Kandidaten bekommen jetzt noch mal ein paar Fragen serviert, die sie noch nicht gehört haben und bei denen sie ihre Antworten wie aus der Pistole schießen müssen. Doch nicht nur, dass sie die Fragen nicht kennen, wird ihnen nicht helfen, sondern hinzu kommt noch ein gewisser Zeitdruck. Denn sie haben jeweils nur zwei Argumentationsrunden. Die erste dauert 20 Sekunden, dann ist der zweite mit 20 Sekunden dran und dann noch eine zweite Runde mit 10 Sekunden. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Und wir fangen gleich einfach mal mit der ersten Frage an. Und diese lautet, Moment, wo wir schon bei Mike Myers waren, ist meine Frage, welche Rolle ist besser, Austin Powers oder Wayne?
Austin Powers.
Jan hat Austin Powers und Michel hat Wayne.
Wäre aber auch meine Antwort gewesen.
Das passt ja hervorragend. Dann darf Jan anfangen, wenn er anfangen möchte. Und hat 20 Sekunden Zeit. Nee, die Zeit läuft erst, wenn er anfängt zu sprechen. Ach so, okay. Ja. Michael lacht sich gerade ins Fäustchen, weil er denkt, dass die 20 Sekunden gerade rum sind. Nee, die Zeit geht erst los, wenn Jan das Wort erhebt. Ja,
ich wäre dann so rein.
Ja, fang an.
Austin Powers ist eine Figur, die jung wie alt lustig und interessant finden. Es sind humoristische Szenen drin, wie diese ewige Pinkelszene oder solche Dinge. Und ich finde, dass Austin Powers da einen ja einfach auch eine nicht nur eine Generation prägt, sondern vor allem etwas zurückholt.
Und Michel ist dran.
Ich würde sagen, Wayne's World hat einen viel größeren Fußabdruck hinterlassen als Austin Powers. Es gibt zwar nur zwei Filme. Das Ganze stammt ja aber aus Saturday Night Live. Also es war ja schon ein Phänomen, bevor es den Film gab. Und der Film hat das ganze Phänomen dann internationalisiert. Bei Austin Powers ist das Ganze quasi aus der Retorte gekommen. Ich bin schon fertig.
Okay. Und Jan hat noch mal 10 Sekunden.
Austin Powers ist der bessere Film, weil er da die alleinige Hauptrolle spielt und sich das nicht wie in Wayne's World ein bisschen teilen muss. Und ja, sonst weiß ich auch nicht mehr.
Und Michael?
Gerade das Zusammenspiel mit Garth ist halt das Tolle an Wayne's World. Wayne ist kümmert sich um Garth, kümmert sich um seine Freundin, kümmert sich um seine Band, kümmert sich um seine Stadt. Austin Powers kümmert sich um seinen Schlong.
Ich würde mal Richtung Mark fragen, was würdest du sagen?
Es ist schwer, gegen Austin Powers zu argumentieren, weil Austin Powers einfach
Ja, aber nur auf der Basis der Argumente, die jetzt genannt wurden. Nicht auf der
du
Basis
hättest das lieber argumentiert, wa? Aber mir ist Austin Powers auch schon sehr lange her.
Was würdest du sagen auf der Basis der Argumente?
Austin Powers ist halt super und wenn er zwei Rollen spielt, ist er doppelt gut. Also,
na gut, das hat Jan nicht gesagt mit den zwei Rollen.
Also, wollte ich aber
das hat Michael gesagt, weil in Wayne's World die Beziehung zwischen Wayne und Garth so gut sei und das wiederum bei Austin Powers zum Nachteil wird, weil Mike Myers dort zwei Rollen spielt.
War das so?
Nee, ich habe nur gesagt, dass Wayne die bessere Rolle ist, weil Wayne interagiert mit allem. Und Austin Powers läuft ja recht autistisch.
Und ich habe gesagt, dass Austin Powers der Geile ist, weil er alleine
Also für mich, glaube ich, muss ich sagen, habe ich bei Michel ein bisschen mehr gehört. Mhm. Michel konnte die Bezüge zu Saturday Night Live ziehen. ja, und insgesamt so den ich kann es jetzt auch schwierig sagen, fällt mir gerade auf. Aber ist ganz witzig, weil ja eigentlich Michel vorhin sogar noch Austin Powers so halb hatte mit seinem Mission Impossible.
Ja, aber da konnte ich Wayne ja nicht.
Nee, genau. Aber ich fand auch das Argument, ja, jetzt ist Austin Powers, ist Mike Myers alleine. Aber Michel konnte das ganz gut darstellen. Ich finde, Michel konnte auch ein bisschen Austin Powers mehr in die Ecke drängen als Jan jetzt Wayne's World. Und deshalb geht die Runde für mich an Michel und Wayne's World.
Party time. Excellent.
Ja, du bist ein bisschen mehr in der Materie drin. Also ich habe Austin Powers schon echt lange her bei mir im Wayne's World auch.
Dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Und wer es noch nicht wusste, sollte jetzt schnell zum Blumenhändler seines Vertrauens rennen. Denn am Sonntag war Muttertag. Und deshalb ist meine Frage an euch, von welcher Filmmutter würdet ihr euch am ehesten adoptieren lassen?
Ganz einfache Antwort bei mir. Mhm. Und zwar Frau Martin aus den Bibi und Tina-Filmen. Denn Frau Martin hat.
Nein, du darfst doch nicht argumentieren. Das ist nur die Antwort. Jan, Frau Martin aus den Bibi und Tina-Filmen.
Oh, das ist ganz schwer, weil mir irgendwie niemand einfällt, der nicht Mutterkomplexe oder irgendwie sowas in der fiesen Art hat.
Frau Martin aus den Bibi und Tina-Filmen. Ich bin sehr gespannt. Ja, irgendwann müssen wir die Zeit nehmen, glaube ich.
Mir fällt gerade keine Mutter ein.
Wenn dir nichts einfällt, geht der Punkt an mich.
Padme Amidala in Star Wars.
Padme Amidala in Star Wars. Okay, dann darf Michel anfangen, wenn er anfangen möchte.
Frau Martin ist eine super starke Frau. Also sie führt alleine den Martinshof, den Reiterhof, hat ihren ältesten Sohn Holger dabei, ihre Tochter Tina. Und Frau Martin hat immer große Bleche mit selbstgebackenem Butterkuchen gebacken mit extra viel Butter. Griffbereit, wenn mal jemand ein bisschen Trost braucht.
Okay, dann ist Jan dran mit Padme.
Padme Amidala bringt nicht nur wahnsinnig gute Gene mit, die ich dann ja bekommen hätte. Padme ist eine sehr starke Frau, die ihren Willen durchsetzen kann als Politikerin, die aber auch ein tolles menschliches Herz hat und die einfach, glaube ich, gute Werte irgendwie vermittelt. Mhm.
Und Michel mit 10 Sekunden.
Frau Martin ist so stark, dass sie es nicht braucht, dass Bibi hext, wenn sie auf dem Hof ist, sondern man sagt, nee, das machen wir auch ohne Hexerei.
Und Jan?
Frau Martin ermöglicht mir halt auch nur ein Leben auf dem Reiterhof und mit Padme Amidala habe ich ein, gehöre ich zur gehobensten Klasse des Universums im Grunde genommen.
Marc, was würdest du sagen aufgrund der Argumente?
Ich fand den Anfang von Michel toll und die das Argument mit den Genbarrieren, es ging ja um Adoption, also spielen die Gene da ja.
Das stimmt.
Ja, aber nicht so die,
stimmt,
aber ich trotzdem, vergessen. Ja, ich fand in der ersten Runde auch Michel einen Tick stärker. Er konnte gut mit dem Butterkuchen hier gut punkten, auf jeden Fall.
Und zwar die Kombination zwischen einer starken Frau, aber gleichzeitig diese typische Mutterrolle, die man hat, verbindet halt das Beste aus beiden.
Aber ich fand, ich fand aber auch Jans Argumente, welche Werte Padme Amidala an ihn sozusagen in der Erziehung weitergibt. Und dass sie somit nicht nur leckeren Kuchen hat, sondern auch gute Werte und ihn auch in einen gehobenen Stand trägt und nicht nur, dass er nicht auf dem Reiterhof verweilen muss.
Nichts gegen Reiterhofmenschen, das ist super. Aber
ich glaube, der Selde-Martinshof im Film ist auch bei euch auf der Ecke. Das ist irgendwo in der Schlei.
Das kann gut sein.
Aber also so schlimm kann es dann ja auf dem Reiterhof nicht sein.
Trotzdem geht deshalb die Runde für mich an Jan und seine späte Entscheidung zu Padme Amidala. Aber ich muss sagen, trotzdem sehr gute Wahl von euch beiden, ja?
Wenn ich ehrlich bin, wäre ich auch lieber von auf dem Reiterhof.
Butterkuchen, Mampfen als ein Leben auf der Flucht.
Aber ich finde es schade, Michel, dass du nicht einfach gesagt hast, mein Gott, wenn du das Kind von Padme Amidala wärst, dann wäre dein Vater Darth Vader. Willst du das? Ich wollte zum Beispiel auch
argumentieren. Du. Weil Luke hat das auch nicht geschadet.
Weiß man nicht, man muss ja jetzt noch auf eher.
Ja, wir sehen ja,
wie das stimmt. Ja, stimmt.
8 7 hat man ja nicht.
Wobei so der Filmtitel gesehen nicht so positiv anklingt, würde ich sagen. Aber gut, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, wer es noch nicht wusste, ich habe es bei der Einleitung schon erwähnt. Jan war unter anderem, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, aber er soll irgendwo zu sehen sein in dem Blockbuster, in dem deutschen Der Nanny, von und mit Matthias Schweighöfer. Und deshalb habe ich mich gefragt, welcher ist der beste Film mit Matthias Schweighöfer?
Schiller.
Michel?
Ich überlege gerade, welchen Film mit Matthias Schweighöfer ich kenne. Hat er, gar nicht wahr, das ist,
Mit wem verwechselst du ihn gerade?
Möchte ich nicht sagen.
Tom Schilling?
Vielleicht. Mir fällt tatsächlich kein Matthias Schweighöfer-Film ein. Ich muss
im Zweifelsfall wurde der Nanny ja genannt.
Aber den kannst ich ja gerne darauf zurückkommen. Ja, dann nehme ich der Nanny.
Okay, dann nimmt Michel der Nanny. Ich bin sehr gespannt. Und Jan darf anfangen, wenn er anfangen möchte, mit Schiller.
Ja, Schiller ist ein deutsches Historiendrama, was eine der besten Rollen, die Matthias Schweighöfer wahrscheinlich je gespielt hat. Wir lernen ihn als zerbrochenen Charakter, aber mit dem aufstrebenden Ding Richtung Weimar. Und ich finde, das ist eine Rolle, in der man sich Schweighöfer wirklich vorstellen kann, wie er ist.
Okay. Und Michel?
Der Nanny sagt es ja schon, Matthias Schweighöfer bricht Gendernorm und er scheißt drauf, ob es immer heißt, nein, wir haben das für eine Frau ausgeschrieben, er möchte der Nanny sein und er wird der Nanny. Der Film ist wirklich richtungsweisend.
Ja. Ja.
Den Film Der Nanny hat Schweighöfer geschrieben, Regie geführt und geschauspielert und deswegen ist der Film so unendlich schlecht und langweilig. Dagegen ist Schiller, da hat er sich in den meisten Zügen herausgehalten.
Und Michel.
Wer auf Kinder aufpasst und nebenbei noch Hauptrolle spielt, Regie führt, ein Drehbuch schreibt und Postproduktion macht, der hat wirklich einen Respekt verdient.
Jo, also ja.
Das waren sehr gute Argumente. Das muss ich
will nicht sagen, Michael, aber es könnte fast eine der besten Argumentationen für einen Film, den man nicht gesehen hat, in unserer Sendung bis jetzt sein. Leider ausgeht vom Titel. Marc, was würdest du sagen? Wer von beiden hat die besseren Argumente geliefert?
So, ich entscheide, also ich muss sagen, ich habe beide nicht gesehen, weder Der Nanny noch, aber war das nicht so, dass er, auch egal, dass er eigentlich, dass es auch wieder so eine Liebesgeschichte war und er eigentlich mit, naja.
Egal, aber einfach aufgrund der Argumente, also ich muss sagen, Michel hat hier echt aus den Vollen geschöpft, ja.
Würde ich auch sagen.
Ich habe den Film ja gesehen,
Ja, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich nicht gesagt habe, zählt ja jetzt eh nicht mehr rein, dass Matthias Schweighöfer gar nicht der Nanny ist.
Stimmt, ist ja. Er gar nicht.
Ah, das ist mir ein bisschen zu spät eingefallen.
Zu spät. Ja. Aber ich muss sagen, dass Michel einen sehr schlechten Film, den er nicht gesehen hat, sehr gut verkauft hat. Und ich fand es auch, mit Genderrollen zu brechen und nebenbei alles, was du ihm entgegengeworfen hast, hat Michel zu einem positiven Argument umgewandelt. Deshalb geht der Punkt für mich an Michel.
Damit den hast du dir verdient.
Ja, an 3 Punkte. Michel hat sich in bester, sagen wir mal, Ocean's 11-Manier einen 4. Punkt erschlichen vielleicht, kann man sagen, aber er hat sehr gut gemacht und natürlich hat Marc auch immer noch einen Punkt. Nicht zu vergessen, ja. Und damit kommen wir zur 4. Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, mit Jan haben wir ja auch einen Theologen am Tisch und deshalb ist meine Frage natürlich der von geistlicher Natur. Welcher ist der beste Filmgott?
Thor.
Jan sagt Thor.
Odin.
Ah.
Odin von Michael. Dann darf Jan mit Thor anfangen, wenn er möchte.
Ja, gut, ich fange an. Thor ist im selben Film wie Odin, aber eindeutig der Hauptcharakter. Thor ist derjenige, der eine charakterliche Entwicklung durchmacht, der vom Zero to Hero oder beziehungsweise vom Hero to Zero to Hero wird und deswegen eine bessere Rolle auf den Leib geschneidert bekommen hat. So.
Und Michel darf anfangen, wenn er möchte.
Odin als Allvater ist so eine Instanz, dass er seinem aufmüpfigen Sohn, wenn der über die Stränge schlägt, ohne mit der Wimper zu zucken, sämtliche Kräfte entzieht und ihn auf den kargesten Planeten, nämlich unseren, schickt, um sich zu bessern. Ich finde, wer so eine Lektion erteilt, der kann kein schlechter Vater sein und kann kein schlechter Gott sein.
Und Jan mit 10 Sekunden?
So ein Gott kann ein sehr schlechter Gott sein, weil er böse Seiten mit sich bringt. Und ich finde, dass Thor eben dadurch, dass er sich auch mit der Erde verbindet, da seine Freundschaften knüpft,
Satz und nicht Michael.
Odin hat das Kind seines ärgsten Feindes als seines aufgenommen und als Loki in Asgard aufgezogen. Das ist wirklich die beste Seite, die ein Gott mit sich bringen kann.
Oh, das fand ich jetzt schwer. Ich fand es schwer, weil, ja, also, ich glaube, was mir bei Michel ein bisschen gefehlt hätte, wären vielleicht ein paar Argumente mehr gegen Thor. Du hast halt dargestellt, warum Odin, was er alles so macht. Und Jan hat das aber auch sehr kritisch gesehen und ich glaube, das wäre meine Tendenz. Der hätte mir ein bisschen mehr gefehlt, warum Thor hingegen dann kein guter Gott ist.
Ich hätte die Frage anders stellen sollen.
Warum?
Damit ich meinen Punkt kriege.
Richtig. Es ist wirklich schwer. Also so mit diesem Erziehungsding, das ging auch eher so ein bisschen, welcher ist der beste Vater oder so. Ja, ich fand es schwer. Marc, was würdest du denn sagen?
Ich finde auch, dass es sehr, also das erste Argument war auf jeden Fall pro Jahr. Dann mit dem zweiten hat Michel dann gepunktet. Ich sehe da aber auch gerade Odin doch einen Tick vorne, weil er den Sohn seines Erzfeindes aufgenommen hat. Das ist schon ein starkes Argument.
Ja, stimmt. Ich glaube, dann gehe ich auch mit Marc. Und damit geht der letzte Punkt an Michel und Michel hat die Sendung gewonnen. Moment, es kommt eine Fanfare, die so klingt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Michel. Wer es noch nicht weiß, bei uns gibt es immer Punkte. Das heißt, Marc steigt mit 1 Punkt ein für den 3. Platz, Jan hat 2 Punkte und Michel hat 3 Punkte. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht, fand ich. Und jetzt wollte ich erstmal fragen, wenn man euch nicht hier findet, Jan, wenn man euch nicht hier hört, wo findet man euch dann, Jan?
Ich kann mal bei Twitter finden. Ich weiß eigentlich gar nicht, ich heiße da, glaube ich, Obi-Wan Kenobi, Obi-Jan Kenobi, meine ich. Aber ich glaube gar nicht, dass es meine Domain ist. Ich glaube, ich heiße @Jan Thiesen nur. Ansonsten meistens in der Uni, ich mache gerade mein Examen. Also falls ihr mal in der Fachbibliothek Theologie vorbeischauen wollt, ich werde im Alttestament-Raum sitzen und auf euch warten.
Und dich, Michel?
Ich bin eigentlich den ganzen Tag zu Hause, also kommt einfach vorbei.
Und Marc?
Ich sitze gegenüber in der Fachbibliothek Germanistik und schreibe da auch gerade an meiner Masterarbeit.
Also wenn ihr irgendwo an der Uni Kiel seid dann, oder in der Nähe von Michels zu Hause, dass wir doch in den Shownotes vielleicht verlinken werden, dann kommt doch einfach vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass dieses Nordderby hier zustande gekommen ist. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr gerne uns unterstützen, zum Beispiel in Form von iTunes-Wertung oder bei Patreon könnt ihr eine kleine Spende da lassen. Da freuen wir uns immer sehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Gästen und bei meinen lieben Zuhörern und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Moin, moin. Tschüss.